Lola Punk. Punk in all seinen Facetten. Mit Felix Amrain auf meinmusikpodcast.de.
Willkommen zur 6. Ausgabe Papala Punk und auch dieses Mal ist eine Band zu Gast. Der Podcast hat ja zuletzt ein bisschen pausiert und genau in diese Pause hinein hat die Band Leto aus Hamburg ihr Album released. Und darum spreche ich heute mit Sänger Janis und Sänger Paul. Beide Frontmänner sind zu Gast im Podcast. Wir sprechen darüber, was denn ja letzten Endes so Inhalt des Albums ist. Wir sprechen aber auch darüber, wie es war, in Corona-Zeiten ein Album quasi alleine aufzunehmen und nicht als Band komplett. Wir sprechen darüber, wie die Record-Release-Show vor dem Molotow in Hamburg verlief und noch über das eine oder andere mehr. Damit ihr aber erstmal ein Gefühl dafür bekommt, wie die Band Leto überhaupt klingt, dafür hören wir nun mal rein in das Lied Treibsand vom Album Wieder, das am 9. Oktober 2020 auf Rookie Records erschienen ist. Und so klingt das Ganze. Hallo Janis, hallo Paul, schön, dass ihr euch Zeit genommen habt.
Moin, hallo.
Moin, hallo.
Ja, wir müssen natürlich eingangs eine wichtige Frage klären, die bislang alle Gäste beantworten mussten und die interessant für mich, aber meistens ein bisschen gemein für die Gäste ist. Und die lautet: Was bedeutet Punk für euch? Und ja, sie ist simpel in ihrer Fragestellung, aber vielleicht komplex in ihrer Antwort.
Ja, ich fange mal an. Genau, also komplex auf jeden Fall. Die Ärzte haben es gut zusammengefasst. Alles ist Punk und irgendwie ist es das auch. Also ein Gefühl von dagegen, ein Gefühl von laut sein gegen das sein, was irgendwie, was eigentlich in den Kram passt. Genau, in dem Dörfchen, in dem ich groß geworden bin, gab es einen Haufen von Nazis und die fanden wir scheiße und dann waren wir die Punks und irgendwie ist mir das auch geblieben. Das ist so mein Gefühl dazu.
Ja, und meins, was ist Punk? Bei mir ist das so, gegen das zu sein oder das zu hinterfragen, was als normal gilt. Genau. Und musikalisch gesehen Lautstärke und Schnelligkeit.
Ja, das ist doch auf jeden Fall eine Antwort oder Antworten, mit denen man arbeiten kann, die das Portfolio der Antworten, glaube ich, ein Stück weit erweitern. Wir wollen heute vor allem über euer neues Album sprechen. Wieder heißt es, am 9.10. ist es rausgekommen, ist jetzt also ja schon beinahe 2 Monate alt. Lasst uns einfach so ein bisschen darüber sprechen, wie das Album entstanden ist, aber auch ein bisschen, wie es aufgenommen wurde. Anfang würde ich ganz gerne mit dem Songwriting-Prozess, weil der ja nun mal am Anfang jedes neuen Werkes steht. Und anders als bei eurem Erstlingswerk, sofern ich das richtig verstanden habe, war es so, dass Janis, du dieses Mal die Texte beinahe alleine geschrieben hast. Warum habt ihr euch dafür entschieden, dass dieses Mal du derjenige bist, der den textlichen Anteil zum Album beisteuert?
Das hat sich irgendwie so ergeben. Die einfachste Antwort wäre, dass Paul in seinem Medizinexamen hing und keine Zeit hatte. Paul hatte dann auch ein bisschen was geschrieben. Ich hatte mich damit aber einfach zeitlich gesehen viel mehr auseinandergesetzt und dann haben wir irgendwann gesagt, dass das ein roter Faden ist, den ich da schreibe und dass das Verhältnis sozusagen von dem Paul geschriebenen, dass das irgendwie nicht mehr so ganz gut reingepasst hat zu den Songs, die ich schon geschrieben hatte. Und dann haben wir uns irgendwann relativ diplomatisch dazu entschieden, dass eher von mir geschriebene Songs weiterverfolgt werden. Und Paul hat dann aber trotzdem auch noch bei Songs von mir, oder was heißt Songs von mir, bei Texten von mir mitgeschrieben. Oder ich habe mich mit Paul so getroffen für zweite Stimmen oder kleine Textfüller brauchen wir noch und haben wir besprochen. Also ich würde mal sagen, die Basis kam insgesamt so von mir und ja, mein Bruder hat noch ein bisschen mitgeschrieben und Paul hat auch Sachen reingeworfen.
Ja, Paul, ist dann im diplomatischen Abkommen des Textschreibeprozesses gleich verankert worden, dass Album 3 dann hauptsächlich von dir geschrieben wird?
Wäre ja eigentlich eine Idee, wenn man so konzepttechnisch denken würde. Nee, genau so war es. Also ich war tatsächlich, ich konnte mich einfach nicht so tief in diese Textgeschichte reindenken, auch wenn ich es versucht habe, weil dieses Examen mich einfach, es gibt so einen 100-Tage-Lernplan und ich war vollends in diesem Lehrplan und es war einfach nichts in meinem Kopf, außer komische Fachtermini und irgendwelche abgefahrenen Krankheiten und es ging einfach nicht. Also es war das Gefühl nicht da. Und das, was Jannis jetzt am Ende dann geschrieben hat, er hat einfach wie Arsch auf Eimer auf die Songs gepasst. Und da wäre es vermessen zu sagen, nee, ich will jetzt hier aber, dass mein Text dahin kommt. Also dafür sind wir eine Band. Und ja, die Texte sind grandios. Das ist der rote Faden, von dem Jannis gerade gesprochen hat. Und es war an der Zeit und beziehungsweise es war der Zeitgeist und das passte gut.
Ja, das beantwortet schon ein Stück weit meine nächste Frage. Ich stelle sie trotzdem mal, weil irgendwie habe ich mich dann halt gefragt, wie ist das so, wenn man normalerweise selber Texte schreibt, Texte beisteuert, dann auf einmal in Anführungsstrichen nur noch die Texte eines anderen zu singen für dich, Paul?
Also das Ganze ist ja gewachsen. Also wir haben ja immer schon tatsächlich Songs voneinander gesungen. Das war ja bei Vor die Hunde auch so. Und als wir noch englischsprachige Musik haben, es gab eine Odyssee, war es auch so. Und also es ist jetzt nicht, also es ist schon ein Prozess, sich da reinzufühlen, allerdings eher technischerseits. Also noch nicht mal mehr, weil man das Gefühl nicht fühlen kann, also sich da reinzufühlen. Also dazu kenne ich Janis so gut und kenne den Hintergrund der Texte und alles, was dazugehört, als dass ich mich da reinfühlen könnte. Es ist eher ein technisches Problem, weil ich natürlich die Songs nicht gesungen habe, also nicht geschrieben habe und demnach nicht vorher gesungen hatte. Und Corona-bedingt war das auch nicht möglich, dass wir sie probten. Und so war ich eigentlich erst im Studio dazu dann in der Lage, mich überhaupt mit den, also gesanglich damit auseinanderzusetzen, also so richtig deep, sage ich jetzt mal. Jetzt vom Inhalt her war es für mich überhaupt kein Problem. Also dazu haben Janis und ich, glaube ich, auch eine sehr gute Verbindung und so, dass ich mich da, glaube ich, ganz gut in ihn hineinversetzen kann.
Janis, du hast es schon angesprochen, dein Bruder hat einen Anteil an diesem Album, insbesondere textlicher Natur. Ich bin über ein Interview von euch gestolpert bei Blueprint Fanzine, und da erzählst du ein bisschen ausführlicher darüber. Lass uns auch mal darüber sprechen, weil ich den Aspekt einfach sehr, sehr interessant finde. Du hast in dem Interview erzählt, dass es bei euch so ist, und es klang, glaube ich, gerade eben auch bei Paul schon durch, dass ihr erst die Musik schreibt und dann die Texte. Und dass du dann
Genau.
aber an einem Punkt warst, als du eigentlich halt texten musstest, an dem nichts ging. Also komplett so Ast rein, Schreibblockade, volles Kanonenrohr reingefahren und über deiner Verzweiflung dann Hilfe von deinem Bruder bekommen hast. Ich stelle mir das irgendwie, also ich kann es einerseits irgendwie, glaube ich, schon nachfühlen. Auf der anderen Seite finde ich es schon ungewöhnlich, dass eine Band nicht mal unbedingt externe Hilfe bekommt, sondern eben Hilfe von einem Familienmitglied hat.
Ja, das war irgendwie Kacke. Also ja, das ist schwer zu erklären. Die Songs standen sehr, sehr schnell instrumental. Und wie du richtig gesagt hast, entstehen die immer zuerst bei uns. Und ich brauche die instrumentale Seite, damit ich irgendwie eine Stimmung für den Song bekomme. Und ich fand das so mega geil. Und wir haben uns die ganze Zeit oder ich habe mir ganz viel die Demos reingezogen und dachte, Mann, ey, das sind echt gute Instrumentalsongs. Wollen wir nicht ein Instrumentalalbum rausbringen? Jetzt kann es ja nur noch bergab gehen. Und ich glaube, dadurch ist es so entstanden. Und dann habe ich links und rechts gehört. Und dann spricht man das erstmal mit dem Label über das Album. Und ja, und dann, wie du gesagt hast, voll reingebrettet in so eine Blockade. Und ja, zu meinem Bruder ist einfach, ich gehe auf jedes Konzert mit dem. Also Paul und die ganze Band kennt ihn auch gut. Und der hat schon immer bei wichtigen Entscheidungen irgendwie mal mitgesprochen oder uns ganz, ganz toll irgendwie Impulse gegeben. Und ja, ich habe mit dem 17 Jahre in einem Zimmer gewohnt und deshalb ist das irgendwie eine extreme Verbindung, die wir spüren. Und mein Bruder hat eben die Gabe, sich auf extrem vieles einlassen zu können, ohne seine Meinung irgendwo reinzudrücken oder ohne Dinge zu bewerten. Und ich dachte, das wäre der richtige für den Moment. Und dann haben wir uns das erste Mal in einem Proberaum getroffen, damals von Kehle, auch eine befreundete Band von uns aus Hamburg. Die haben uns für einen Tag mal den Proberaum geliehen, weil wir selber proben gar nicht in Hamburg und ich müsste dafür weiterfahren und danach war mir nicht. Naja, und dann ist das so zustande gekommen, dass ein Familienmitglied irgendwie geholfen hat. Und ja, das war ganz komisch. Am Anfang haben wir einfach nur geschnackt und ich habe gesagt, wo ich irgendwie hinschreiben will. Und ja, dann hat sich das irgendwie so etabliert über die Zeit des Schreibens.
Kann man seine Rolle vielleicht so ein bisschen als Prozessmanager irgendwie beschreiben? Ich habe davon gelesen, dass ihr dann Bilder und so Fließdiagramme und sowas gebastelt habt, dass er letzten Endes so diesen Schreibprozess oder deinen Schreibprozess so ein Stück weit moderiert hat.
Genau, das trifft es ziemlich gut. Ich hatte immer viele, viele Textzeilen und ich brauchte dazu Meinung. Also auch mit der Band, das war jetzt gar nicht mein Bruder Tjark alleine, sondern ich brauchte einfach engmaschige Rückmeldung, weil ich mir einfach nach dieser Schreibblockade so unsicher war. Und ich habe ganz lange probiert, ey, wie machen eigentlich andere Bands das? Und ich habe so ein bisschen nochmal so Songwriting von anderen Bands mehr oder weniger so für mich studiert und diese Blockade war so lange da, bis mein Bruder gesagt hat, Janis, dann mach einfach so, wie du es machst, schon immer so. Und genau, der hat das eigentlich immer an Engpässen sozusagen gut wegmoderiert oder einfach gutes Handwerk gegeben oder auch einfach mal gesagt, ey, ich finde das mega geil und dann war diese Unsicherheit weg und auf einmal ploppt wie so eine Pergamentrolle fällt der Text dann so raus, wenn man so jemanden hat. Ja, aber Prozessmanager, das trifft sehr, sehr, sehr gut, ja.
Paul, wie war das so für dich oder für die anderen Bandmitglieder, dass letzten Endes ja dann Tjark, also Jannes Bruder, da so involviert war, dass das vielleicht auch eben nicht ihr involviert war? Du hast schon gesagt, du hattest auch gar nicht so die zeitliche Kapazität. Aber wie gesagt, ist ja ein bisschen ungewöhnlich. Wie habt ihr das aufgenommen? Auch eben vor diesem Hintergrund, okay, wir haben eigentlich ein musikalisch fertiges Album, aber jetzt kriegen wir hier irgendwie keine Texte zustande. Was soll das denn so nach dem Motto?
Ja, ich habe ja diesen Prozess oder dieses Loch, in das sich Janis rein manövriert hat. Also waren wir als Band ja trotzdem nah dran und war eigentlich auch sehr dankbar, dass Tjark ihn da so ein bisschen rausholen konnte, weil ich tatsächlich keine Kapazitäten hatte, um da wirklich Janis jetzt irgendwie zu unterstützen. Und das war eigentlich ziemlich cool, muss ich ehrlich sagen. Also es ist jetzt nicht, dass ich sagen würde, Mensch, warum fragst du deinen Bruder und nicht mich? Es war, wie gesagt, in der Zeit auch, glaube ich, gar nicht anders möglich. Und ich glaube, hätte ich die Zeit gehabt, wären die Texte auch anders entstanden. Also wahrscheinlich hätten wir dann doch irgendwie wieder eine Teilung drinne gehabt oder ähnliches. Aber weiß ich nicht. Das war zu dem Zeitpunkt, glaube ich, das Beste, was uns passieren konnte. Und jetzt mit Auen und Orchideen ist jetzt Jörg tatsächlich auch noch so ein bisschen mit im Album vertreten. Und das Witzige war, dass er auch im Studio war, als wir den Song eingesungen haben. Und für mich ist das eine unfassbar, oder ist Jörg ein unfassbar netter Mensch. Und ich kenne ihn von Konzerten und er sieht auch aus wie Janis, das ist ganz witzig. Deswegen weiß ich nicht. Also ist das einfach ein unglaublich netter Mensch und ein toller, also toller Mensch, den man einfach gerne um sich hat. Und deswegen war das total cool für mich. Also, dass da Input von ihm kommt.
Okay, dann haben wir den Punkt schon mal geklärt. Fand ich wirklich sehr interessant. Bin ich froh, dass ich darüber gestolpert bin und froh, dass ihr da so ja, umfassend darauf geantwortet habt. Was mich so ein bisschen interessiert, ist, ob ihr so einen groben Plan hattet, wo ihr vor diesem Album hin wollt. Ich habe relativ viele Rezensionen, das ist so ein bisschen der Vorteil, wenn man viel zu spät zur Party kommt, man weiß schon ungefähr, wie sie läuft. Deswegen hatte ich die Möglichkeit, ziemlich viele Rezensionen vorher zu lesen, um mir einfach auch mal so ein Stimmungsbild zu machen. Und relativ viele sind der Meinung, dass das Album mehr aus einem Guss ist als der Vorgänger. Das hängt schlicht und ergreifend ja damit zusammen, dass ihr es tatsächlich in einem Rutsch geschrieben habt und nicht so zusammengestückelt, alle Songs, was haben wir? Wir gucken mal, was irgendwie zusammenpasst, was wir gut finden. Aber hattet ihr auch einen klaren Plan, wo ihr mit diesem Album hin wollt, bevor ihr überhaupt ans Songwriting rangegangen seid?
Soll ich, Paul?
Ja, gerne, ich ergänze sonst.
Ich würde sagen, nein, hatten wir nicht. Also klar, wir hatten irgendwie mit dem ersten Album konnten wir irgendwie Rookie Records für uns gewinnen und dann hat sich das für uns auch alles nochmal professionalisiert. Also wir haben mehr Auftritte gespielt, irgendwie haben Leute auf einmal übereingeschrieben, Rezensionen, Interviews und so. Alles natürlich im super kleinen Rahmen, weißt du ja selbst, wie nischig das alles ist. Und dann war uns auf jeden Fall klar, dass uns das total viel Bock gemacht hat. Und dann stand das zweite Album an und wir haben eigentlich nur das runtergeschrieben, was wir eh gerade machen wollten. Und wir haben nicht irgendwann später gesagt, das wird ein Album, sondern wir haben von Anfang an gesagt, ey, lass uns das mal so machen, nicht so zerfahren wie letztes Mal, dass es so ewig lange dauert, sondern lass uns mal das aufnehmen, was uns jetzt irgendwie interessiert und was uns jetzt irgendwie gerade glücklich macht im Proberaum. Und das war eigentlich der Plan, also schon wirklich mal ein Album zu schreiben. Wir hatten dann auch direkt ab dem ersten Song so ein großes Worksheet und haben denen irgendwelche aberwitzigen Arbeitstitel gegeben, den Songs. Aber dass da jetzt irgendein größerer Plan hinter war, was man mit dem Album sein möchte oder so, das hatten wir nicht, sondern nur, dass es diesmal ein schneller fertiges Album sein soll.
Ja, was ich ergänzen kann, so weit denken wir gar nicht. Nee, es war tatsächlich, wir hatten einfach, also die Songs kamen so nach und nach im Proberaum und es war jetzt nicht irgendwie, wir brauchen jetzt eine Ballade oder eine tolle Rock-Hymne oder so ein Kram. Also wie man sich das so manchmal vorstellt, also so stelle ich mir das manchmal vor bei Bands, aber also das war halt einfach, nee, lass uns schreiben und dann kamen ja, glaube ich, 16 Songs waren es insgesamt. Dabei raus und 10 sind es dann ja am Ende geworden.
Ja, wer stellt sich das nicht so vor? Wir brauchen noch die Rock-Pop-Ballade fürs Radio und
Genau. Ja, genau.
in Punkreisen brauchen wir noch den Antifa-Song für die Demo.
Genau. Also
So machen wir es
ich
nächste
glaube,
Mal.
genau, ich glaube schon, dass es Bands gibt, die das so machen. Da bin ich mir sogar ziemlich sicher. Auch wenn sich
Auf
das, wenn
jeden
das nie jemand
Fall.
sagen würde.
Auf jeden Fall.
Ja.
Auf jeden Fall.
Ich bin gespannt. Vielleicht finde ich eines Tages eine Band, die das offen zugibt. Dann lasse ich es euch wissen.
Oh ja, bitte.
Lass uns dann direkt mal über euren ersten Songwunsch sprechen, bevor wir dann anschließend darüber sprechen, wie denn die Aufnahme des Albums war, denn die ist wie alles aktuell einfach von Corona geprägt gewesen. Auch ihr habt mir 4 Songs geschickt und der erste ist, glaube ich, einer, den jeder, der diesen Podcast hört, kennt. Ansonsten weiß ich nicht so richtig. Es sind Die Ärzte mit Rebell. Und warum habt ihr den Song ausgesucht? Ich habe in einem Interview von euch gelesen, dass wir ungefähr ein Alter sind. Deswegen kann ich mir die Antwort schon so halb denken. Aber trotzdem, warum Die Ärzte mit Rebell?
Ja, also für uns als Band, so blöd sich das auch anhört, aber super sinnstiftend und extrem wichtig für die Musiksozialisation. Also ich war da so ganz, ganz schlimm als 14-, 15-Jähriger mit Shirt, peinlichen, keine Ahnung, Kapu nee, wie heißen die, Mützen und also ich hatte eine Zeit, da habe ich nur die Ärzte gehört und ich habe es als Eigenverrat wahrgenommen, wenn ich eine andere Band gehört habe.
Das
Und
war immer noch
deshalb,
so.
oh Gott, das wäre schlimm. Nee, und deshalb, ich fand das irgendwie so toll, dass die sich selbst so ein bisschen auf die Schippe nehmen und trotzdem irgendwie, auch wenn ich es damals gar nicht so verstanden habe und vielleicht auch gar nicht so ein politisches Bewusstsein hatte, wie heute sind, aber so die Quintessenzen der Songs irgendwie so durchgetröpfelt. Und ja, ich bin dagegen, so eine Haltung irgendwie, Sachen zu hinterfragen, das ist so voll in die DNA dann übergegangen. Und deshalb mega wichtige Band. Und da hatten wir uns auch schon in der Band öfters drüber unterhalten. Das geht uns irgendwie allen so, dass das so eine extrem wichtige Sache war für die Sozialisation. Auch wenn einiges ganz furchtbar ist, was sie heute machen, aber ich würde immer noch auf ein Konzert gehen und ich finde, die Band ist bis heute hin kredibil.
Ja, absolut. Es ist auf jeden Fall das Ärztealbum, das, glaube ich, mein erster Kontakt auch war. Einfach durch Männer sind Schweine, das ja dann im Radio auch lief, war das, glaube ich, so das erste Mal, dass ich Kontakt zu dieser Band hatte. Und Ich weiß auch noch, dass ich dieses Lied, glaube ich, damals null geblickt habe. Also ich müsste so 9 gewesen sein, als das rauskam. Ich habe, glaube ich, das Lied null gerafft in dem Moment. Aber das ist ja das Gute, wenn sich Bands über eine Zeit lang dann auch in deinem Leben halten, dass man später Songs auch mal rückblicken oder anders beurteilen kann, weil man sie dann vielleicht auch erst überhaupt versteht.
Ja, voll. Das liebe ich ja eh bei Bands, die, wo man später erst den Tiefgang der Songs blickt. Also so irgendwie 10 Jahre später, so krass, ich habe den damals mitgesungen, deutsche Sprache, aber ich habe das niemals hinterfragt und jetzt eröffnet sich so ein Song. Finde ich voll geil, den Moment.
Ja, dass man das über die Ärzte sagt, wer hätte das mal gedacht? Wir hören natürlich trotzdem mal rein in Die Ärzte Rebell auf Schienen auf dem Album 13. 1998 kam es raus auf Hot Action Records und wir alle wissen, wie es klingt.
Ich sag es noch einmal, ich bin dagegen. Warum ist doch egal, ich bin dagegen. Auch wenn es euch nicht schmeckt, ich nenne es Freiheit. Ihr nennt es Mangel an Respekt. Bitte verstehen mein Verhalten. Zeichen der Ablehnung, der ich euch gegenüberstehe. Bitte versteht mein Verhalten als Zeichen der Ablehnung, der ich euch gegenüberstehe.
Wir haben gerade eben schon so ein bisschen was über den Songwriting-Prozess bei Leto erfahren und bei ihrem neuen Album wieder. Und jetzt möchte ich natürlich mit Janis und mit Paul darüber sprechen, wie es letztlich bei der Aufnahme war, denn die war so gar nicht irgendwie Rock'n'Roll, die war volles Kanonenrohr, ja, Pandemie und das ist natürlich, glaube ich, nicht das, was ihr euch vorgestellt habt und letzten Endes habt ihr euch trotzdem dafür entschieden, das so zu machen. Wie, ja, muss man sich das Ganze dann letzten Endes vorstellen? Ich glaube, im Visions-Interview sickerte so ein bisschen durch, dass letzten Endes immer nur die Person, die gerade eingespielt hat plus vielleicht ein weiterer und eben dem Produzenten im Studio waren. Wie viel Schwung nimmt sowas auch aus so einer Albumaufnahme, aus so einem Prozess raus?
Ja, es war tatsächlich verrückt, also weil genau, als wir in diesen Lockdown reingekommen sind und die Frühjahrswelle ja tatsächlich nicht überschaubar war oder also der Lockdown ja notwendig ist, aber das ist eine andere Geschichte. Genau, der Prozess selber, also es war schon komisch. Also normalerweise ist es so, dass wir eigentlich es immer versuchen, alle also zu viert im Studio rumzuhängen und irgendwie rumzunörgeln oder zu sagen, nee, mach das mal anders oder das könnte man noch mal, weil es auch wieder eine Overdub-Aufnahme war, weil eine Live-Aufnahme daran war halt nicht zu denken, weil sonst hätten wir ja alle zusammen in einem Raum stehen müssen und das mehrere Tage am Stück. Das war schon komisch irgendwie. Jetzt Revue passierend muss man allerdings sagen, dass es dadurch auch sehr fokussiert gewesen ist. Also das ist Christian Kühl als Produzent wahrscheinlich sowieso. Also unglaublichen Tunnel und unglaubliches Arbeitstier. Aber
Ja,
dadurch
unfassbar.
war einfach keine Ablenkung da. Es war halt immer einer da, der so ein bisschen den Versorger gespielt hat und irgendwie mal einkaufen war und ein bisschen was rumgebracht hat oder mal irgendwie Meinung gehabt hat. Also ich glaube, dadurch sind wir auch sehr viel schneller gewesen als jetzt bei Vor die Hunde, weil wir halt einfach auch keine Zeit hatten, um irgendwie Blödsinn zu reden. Also wahrscheinlich moderiert von Christian oder dessen Antrieb, aber ich denke, weil halt keiner da war, der einen ablenkt und irgendwie zu Sachen verleitet, die im Studio irgendwie nichts, die man nicht tun sollte, auch wenn das dazugehört irgendwie. Ja, komischer Satz. Ihr wisst, was ich
Ja,
meine.
und das Coole war ja auch einfach, also Christian Kühl spielt ja selbst irgendwie bei Trixie und hat gerade noch so ein anderes Projekt, Schatten heißen die ehemals Findus-Mitglieder sozusagen, die sich gerade reunioned haben in der Zeit. Und für uns war das immer so cool, dass er hat gesagt, ey, das ist die schönste und entspannteste Produktion, die ich jemals hatte, weil er natürlich, ihm wurde auch ein bisschen der Stecker gezogen in die Außenwelt. Davon haben wir, glaube ich, wiederum ganz gut profitiert, dass er sich voll auf uns eingelassen hat und voll Freiräume hatte und voll Bock hatte auch einfach, weil so viele Produktionen ihm auch abgesagt wurden irgendwie. Dann im Endeffekt hat er gesagt, gut, dann habe ich jetzt einfach volle Konzentration auf Leto. Und der Alltag war einfach insofern ein bisschen komisch, dass wir nicht mehr mit der Bahn durch Hamburg gefahren sind und ich wohne so ein bisschen im Osten Hamburgs und das Studio war sehr weit westlich und es war immer so eine Stunde Fahrradfahren und so. Das war schon krass, irgendwie anders. Und es war ja eh so eine extrem komische Stimmung auf der Stadt und generell. Ich fand es aber irgendwie passend für das Album. Also, ich habe irgendwie das Gefühl, dass es dadurch, also alle schreiben ja, dass es so hektisch wirkt. Ich glaube einfach, dass das nur die kurzen Übergänge sind, die das hektisch machen. Aber ich finde es vor allen Dingen an vielen, vielen Stellen ziemlich düster, wenn ich darauf selbst blicke. Und irgendwie, wenn ich, passt das auch in dieses Bild Lockdown rein.
Ihr habt gerade schon so ein paar Punkte angesprochen. Du hast gesagt, Paul, das gehört ja eigentlich irgendwie dazu, dass alle da irgendwie rumhängen, auch ein bisschen Stuss erzählen vielleicht und so einen Vorschlag bringen, von dem jeder weiß, dass er nicht umgesetzt wird, aber man bringt ihn natürlich trotzdem. Wenn ihr jetzt auf ein mögliches drittes Album schaut, würdet ihr das vor dem Hintergrund, dass es eben doch ein sehr produktives, ein zielstrebiges Arbeiten war, das wieder so machen? Letztlich muss man ja auch sagen, Studiozeit ist immer Geld. Da
Klar,
ist
jo.
Zeit, die
Ja.
verplempert wird, halt auch einfach kostspielig. Oder würdet ihr sagen, nee, das ist es uns trotzdem wert, wir würden da wieder zu dem Ausgangspunkt zurückgehen wollen?
Also Wir haben uns geschworen,
auf
Paul, nie wieder was dazu zu sagen. Nie wieder, weil unsere Pläne ändern sich dann eh irgendwie eine Woche vorher und wir haben doch Bock auf was anderes. Also jetzt zu
Das
sagen, wir würden
stimmt.
es auf jeden Fall nochmal so machen,
Also,
wäre spätestens in 1,5 Jahren wieder die größte Lüge aller Zeiten.
das stimmt. Also ich habe nur einen Wunsch und den habe ich seit Ewigkeiten und ich habe eigentlich gedacht, also wäre die Pandemie nicht gekommen, hätten wir vielleicht 2, 3 Euro mit dem Album verdient. Das ist jetzt nicht der Fall, aber es ist egal. Ich habe den Wunschtraum tatsächlich, also in dieser gleichen Konstellation, aber irgendwo, ich stelle mir so einen norwegischen Fjord irgendwie
Jo.
vor, wo man tatsächlich einfach mal in der Bude abhängt. Also trotzdem fokussiert arbeitet und
Ah, da ist
drei
das Pilz
der
so
vier.
teuer.
Ja, das stimmt. Aber drei, man kann mal, ich habe ein Kombi gekauft. Vielleicht passt das da rein. Wir können das drei von vier quasi irgendwas anderes machen. Und also dieses fokussierte Arbeiten fand ich cool, aber ich würde mir eigentlich
Ja.
wünschen, das irgendwie mal auszulagern. Also sich wirklich zu lockdownen, aber halt von der Außenwelt, aber nicht in Altona, sondern vielleicht an einem Ort, der unfassbar schön ist und irgendwelche Vibes mit sich bringen. Keine Ahnung, das stelle ich mir nach wie vor vor. Und ich hoffe, dass wir irgendwann mal bei Album 10 oder so das vielleicht mal umsetzen können.
Bin ich dabei?
Cool.
Ja, gucken wir mal, ob es bei Album 3 dann schon soweit ist oder ob es noch ein bisschen dauert. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Die romantischen Vorstellungen einer Albumproduktion. Ich kann von einer befreundeten Band erzählen, die zwar keinen Punk machen, aber das ist unwichtig für die Geschichte. Die haben mal so auch in der ländlichen deutschen Provinz aufgenommen und da war ansonsten nicht viel. Das war jetzt keine besonders schöne Gegend, aber auf einmal stand ein Elefant vor dem Studio. Der ist irgendwie da
What?
Gassi gegangen quasi, weil da ein Zirkus in der Nähe war.
Geil.
Krass. Also ich habe das auch gedacht
Schön.
nach dem 12. Bier, aber war nicht so. Na
Ja, es gibt
gut.
Beweisfotos, also.
Krass.
Ja.
Ja, ich, also, ja.
Belassen wir es dabei.
Ja, ich wollte gerade sagen, lassen wir das jetzt einfach mal.
Wir haben es gerade ja schon so ein bisschen angedeutet, dass Corona irgendwie in diesem Album zwangsläufig mitschwingt. Wenn ihr es jetzt
Oh, das ist
mal,
so scheiße.
ja, das ist tatsächlich scheiße. So ein bisschen müssen wir natürlich trotzdem darüber reden. Letztlich war ja das Album als solches zwar nicht auf Platte, Festplatte, wie auch immer, fertig, bevor die ganze Geschichte losging. Aber trotzdem hat man so beim Anhören, und du hast es gerade schon so ein bisschen angedeutet, Janis, hat man so das Gefühl, dass es eigentlich, oder ich hatte kurzzeitig das Gefühl, dass es genau in dieser Zeit eigentlich erst entstanden ist. Also es gibt zumindest so Textpassagen auch, die man so wunderbar auf diese Zeit münzen kann. Generell passt so, finde ich, die Albumstimmung auch ein bisschen dazu. Einerseits sehr getrieben, auf der anderen Seite aber auch überhaupt nicht. Vielleicht so dieses Wechselbad zwischen, ich weiß nicht, im Frühjahr und jetzt im Winter geht die Welt unter, aber im Sommer war dann irgendwie doch alles wieder relativ gechillt. Wie viel Corona steckt aus eurer Sicht in dieser Platte?
Gar nicht. Vielleicht steckt viel Corona in mir, weil dieses Hin und Her, das bin ich irgendwie auch. Also die Texte waren fertig, als die Pandemie losgeht. Und als ich, arbeite als Lehrer in Hamburg an der Schule und ich weiß, dass das so Kinder im Januar oder so gesagt haben und da, oder wann erfuhr man da, da ist das erste Mal aus den Medien von. Ich weiß auf jeden Fall, dass ich das so ganz dramatisch runtergespielt habe und ich so, oh, die haben irgendwie dann so ein Spiel gespielt, du hast Corona irgendwie und oh, das hatte mich dann eher angenervt und ich habe das. Also ich habe das irgendwann dann auch mit der Klasse besprochen. Ich habe das auf jeden Fall total verharmlost, aber so wahrscheinlich wie alle am Anfang habe ich das Gefühl, wo man dachte, was ist das? Aber auf jeden Fall waren die Texte bis dahin in einer kompletten Ausrichtung fertig. Das waren dann nur noch Nuancen, die quasi in die Corona-Zeit reingefallen sind oder kleine Umstellungen. Deshalb textlich gesehen trifft das total zu, was du gerade gesagt hast, wie ich das Album auch sehe, so ein Wechselbad irgendwie einfach. Aber ich glaube, das liegt so ein bisschen in meiner, ja, in meiner, was, wo kommen Texte her? In meiner Nestik und meinem Kleinhirn. Paul, sag doch was als Arzt.
Also Kleinhirn ist Koordination, das passt schon mal nicht. Wahrscheinlich irgendwie
Ja.
so Thalamus, Amygdala, hier so Angstzentrum und sowas, da kommt das bestimmt her.
Ich hatte mal eine
Irgendwie sowas.
Lehrerin, die hatte so ein mega krasses Furunkel genau zwischen den beiden Augen, ja, also so und von ihr oder wir hatten irgendwann dann uns ausgedacht, dass sich da komplett einfach die Erinnerung in diesem Furunkel widerspiegelt und wie krass dieser Move wäre, ihr das irgendwie zu entfernen. Aber gut,
Schönes Bild.
wir haben uns verloren. Ja.
Ja, also das Album war ja von, also das Instrumentale war ja sowieso schon irgendwie düster, aber irgendwie war das einfach die Stimmung. Ich weiß gar nicht, haben wir das im Herbst oder haben wir es im Frühjahr? Ich weiß es gar nicht mehr, haben wir es im
Ich
Frühjahr
weiß es auch
geschrieben?
nicht.
Auf jeden Fall, das war irgendwie, also musikalisch war das schon irgendwie klar, dass das sowieso irgendwie ein bisschen düsterer wird. Und wahrscheinlich projiziert man jetzt diese Corona-Geschichte, weil man weiß, dass es da aufgenommen ist, irgendwie da rein. Und irgendwie passt es wahrscheinlich auch einfach zufällig.
Ey, und ich glaube, dass viele Entscheidungen einfach nochmal, vielleicht das Album an einigen Stellen nochmal destruktiver wirken zu lassen, auch aufgrund dieser Allgemeinstimmung entstanden sind,
Ja, das kann
ist.
gut sein.
Das kann ich mir gut vorstellen, weil ja, es war schon irgendwie weird, die ganze Situation, auf jeden
Ja,
Fall.
das stimmt.
Ich kann ja mal noch sagen, welches Lied diesen Gedanken bei mir so ausgelöst hat. Und das war keine Reaktion. Ich musste irgendwie bei diesem Lied so unwillkürlich sofort an diese Zeit im April denken, als dann wirklich so das Land ein Stück weit runtergefahren wurde und man dann irgendwie auch kein soziales Medium mehr aufmachen konnte, ohne dass wenigstens einer irgendwas über Selbstoptimierung schrieb. Vielleicht nicht unbedingt unter dem Deckmantel, aber wo man sich, wo jeder auf einmal angefangen hat, irgendwie, jetzt fange ich an mit Sport und jetzt mache ich endlich das und wo ich mir dachte, ey, da draußen ist alles scheiße. Das wird auch noch eine
Ja.
ganze Weile scheiße sein. Da muss ich doch jetzt nicht auch noch anfangen, mich mega krass zu machen. Also, und bei diesem
Ja.
Lied, da ging bei mir genau diese Erinnerungslampe, da ging mein Furunkel an und
Wie so ein Ozeanfisch mit so einer Glühbirne.
ja,
Jo.
und da dachte ich nur, ey, dieses Lied, das möchte ich gerne auf diese Zeit so draufstempeln. Und das war dann irgendwie, aber vielleicht genau das, was ihr sagt, dass man das jetzt rückblickend, oder ich kann es ja jetzt nur rückblickend, aber dass es halt eher zufällig dahin passt.
Ja, also zu keiner Reaktion, da stimme ich dir voll zu. Also ich finde das gerade auch, du hast vorhin gesagt, dass wir ungefähr gleich alt sind, unsere Generation irgendwie dieser Wahn, Dinge verbessern zu wollen. Und also man ist ja auch teilweise Teil dessen, aber mich macht das komplett fuchsig. Also ich weiß auch nicht. Die Leute, also ich kann das nicht mehr sehen, wenn jemand wieder erzählt, dass er ins Fitnessstudio geht und was er für ach so tolle Hobbys hat. Ich finde das alles geil, was die Leute machen und jeder soll machen, was er will. Aber ich habe mich oft schleicht sich so das Gefühl oder erschleicht mich das Gefühl, dass es dann doch nur wieder gesagt wird, damit man ein Stück weit besser ist. So und irgendwie ziehen mich eher Menschen an, die destruktiver sind oder nach dem oder auch dem Negativen einfach so ein bisschen Platz geben in ihrem Leben und sagen, es geht mir mal blöd oder das ist nicht so geil. Und dann sage ich als Gegenüber auch nicht, ja, das mach mal geiler, sondern bleib mal so ungeil. Also, naja. Aber das, deshalb der Song Keine Reaktion beschreibt genau das mit der Selbstoptimierung. Und das stimmt, im April war es echt krass, wo jeder irgendwie sein fucking Hobbysport ins Wohnzimmer gelegt hat und das aufgenommen hat. Und ich, ja, ich fand es ganz schlimm.
Ich finde ja, und da bin ich ja bei dir, also das darf ja jeder machen und ich bin da, und wahrscheinlich gibt uns Paul jetzt als Arzt voll recht, es ist auch gut in solchen Zeiten, sich körperlich zu betüchtigen und oder
So
zu
ist es.
ertüchtigen, zu betätigen. Aber da muss ich ja irgendwie nicht die x-te Challenge draus machen.
Ja, es ist, aber ich glaube, das ist halt, also früher hätte man es, also früher gab es halt kein Corona, aber man hätte es wahrscheinlich einfach gemacht und hätte das seinem Nachbarn erzählt und irgendwie dem Freundeskreis, wenn man sie da mal gesehen hätte, und dann wäre es gut gewesen. Also ich glaube, das Problem ist einfach nur nicht mal mehr, dass die Leute sich selbst optimieren, sondern dass es irgendjemand angefangen hat damit und es jeden auf die scheiß Nase binden muss. Also weiß ich nicht, wenn ich Bock habe, laufen zu gehen, Marathon zu laufen oder einen Ironman oder sonst irgendwas zu machen, ist ja geil so, dann kann man das ja machen, also wie Janis schon gesagt hat. Aber ich verstehe immer nicht, warum man das Leuten irgendwie präsenten muss, so, also wie ich war jetzt im Fitnessstudio oder dieses, das hat ja damals angefangen, als es Instagram noch nicht gab, dass man sich irgendwie so einloggen konnte und dass das bei Facebook geteilt worden ist, wenn man ins Facebook, ins Fitnessstudio gegangen
Gott,
ist.
ja, stimmt.
Und wo man sich so denkt, ey, Alter, wen interessiert denn das? Also ich kann ja irgendwie irgendwas machen, wenn es für mich irgendwie wichtig oder gut ist, aber ich muss es doch nicht jedem Menschen erzählen, was ich mache. Es interessiert auch keine Sau. Also mich zumindest nicht.
Pascal Albrecht bei Tough Mudder.
Genau, auch diese Tough Mudder, diese Challenger-Shirts. Also wenn ich, das ist auch schon so ein, weiß ich nicht, das ist schon so ein Bankrotturteil, wenn man mit so einem T-Shirt irgendwo rumläuft. Das ist wie ein Deich, das ist wie so ein Deichbrandpullover. Oh, furchtbar. Naja, okay. Nichts gegen das Deichbrand, das ist ein tolles Festival. Das hat
das.
eine lange Geschichte, dieser Ausruf gerade.
Ja.
Ich finde dieses Teilen per se, finde ich ehrlich gesagt übrigens noch gar nicht problematisch. Ich finde so, es ist in dem Fall auch immer so, wie verkaufst du das?
Ja.
Also so dieses auch einfach, ich mache das, weil es mir gut tut. Das ist eine
Ja.
ganz andere Aussage
Ja,
als
voll.
ich mache das um keine Ahnung, jetzt habe ich kein gutes Beispiel, eigentlich voll schlecht, aber ich denke, ihr wisst, was ich sagen wollte.
Ja.
Ja, voll.
Das
Also
stimmt.
wirklich, ne? Wir sind große, eigentlich mögen wir Menschen ganz gerne und das verbindet uns vier alle. Und es soll wirklich jeder machen, was er will,
Wirklich,
aber
wirklich, wirklich. Aber teilt
wirklich,
es nicht.
wirklich.
Teilt es bitte
Genau.
nicht. Das ist
Und
alles.
das ist jetzt die perfekte, das ist die perfekte Zurückleitung oder Klammer zu meinem Bruder, weil das ist eine Person, der gar nichts bewertet. Also genau zu diesem Song keine Reaktion. Also dem könntest du nochmal erzählen, ich habe irgendwie in 2 Wochen 8 Kilo Muskelmasse aufgebaut. Das wäre ihm alles egal, weil der nie in Bewertungssituationen ist. Oder, ja, ich verfranz mich gerade, aber ich hatte gerade im Kopf, dass das auf jeden Fall ein Typ ist, der dagegen immun ist. Sowohl passiv als auch aktiv. Und das finde ich sehr, sehr angenehm. Solche Leute sind super.
Ja, wir haben auf jeden Fall gerade herausgefunden, dass ihr habt euch mal selber als sozialste Band der Welt bezeichnet, glaube ich. Dass die
Tja.
sozialste Band der Welt mit gewissen sozialen Themen so ihre Schwierigkeiten hat.
Das wurde
Ja,
uns auf den
du.
Bauch gebunden,
Genau.
dieser Slogan. Ich glaube, weil wir bei unserem Label das 10. Mal irgendwie nachgegeben haben und dann habe ich, glaube ich, nur eine Mail unterschrieben mit Ihre sozialste Band der Welt. Naja, und dann hat das natürlich gepasst, dass wir alle mehr oder weniger in sozialen Berufen sind.
Ja, wunderbar. Ich glaube, es steht tatsächlich einfach noch auf erschreckend vielen Seiten. Ich weiß gar nicht, wie oft ich das gelesen habe. Wahrscheinlich, weil es halt auch einfach gut ist. Das lässt sich schön irgendwo dann vorne ranschreiben und
Ja, stimmt.
ja,
Ja.
sehr schön.
Wir haben auf
Das.
jeden Fall auch ein T-Shirt, wo das draufsteht, von unserem
Ja, das.
Plattenlabel zum ersten Album geschenkt bekommen.
Ja.
Ja, das trage ich noch zur, wenn ich schlafen gehe, auf jeden Fall. Und schlafe ich
Ich trage
ein,
ich
diese
trag, ich trag das zu
sozialste
aus
Band der
zu
Welt.
ich trage das zu Ausgehanlässen.
Ah.
Genau.
Im OP.
Richtig.
Ja, guter Gesprächseinstieg einfach, ne? Ah,
Ja,
du bist
stimmt.
einer aus der sozialsten Band der Welt. Ich möchte nicht mit dir reden.
Ey, hast du schon dieses Tough Mudder Turnier da gesehen?
Da können wir doch mal mitmachen.
Ja, mitmachen ist ganz toll.
Aber nur, wenn man gut austrainiert ist, sonst gibt es Kammerflimmern. Lass uns mal so ein bisschen den Bogen zurückschlagen, bevor wir uns hier komplett verlieren.
Ja, das stimmt. Das stimmt.
Ich habe hier noch zwei, vielleicht auch drei oder vier Lieder, ich weiß noch nicht genau, über die ich mit euch sprechen möchte. Wir kommen schon wieder so ein bisschen ins Labern, die Zeit läuft schon wieder weg, alles wie immer. Kammerflimmern ist so ein Lied, das in jeder Rezension auftaucht, in jedem Review. Und das, glaube ich, maßgeblich dazu beigetragen hat, wie dieses Album bewertet wurde. Habt ihr es in gewisser Weise schon ein bisschen bereut, das Lied gemacht zu haben? Beziehungsweise ist es ja nicht, dass ihr das Lied gemacht habt, sondern dass ihr eben dieses Lied mit Jörg gemacht habt, dass er da seinen Gastauftritt hat? Oder sagt ihr nach wie vor, nee, das war eine Bombenerfahrung, das ist mir scheißegal, was da irgendjemand drüber schreibt?
Ganz genau so ist es. Also
bei mir ist es anders.
Tatsächlich, also ich finde, es jetzt, da sind wir wieder bei der Bewertung von außen, dass man den Scheiß machen soll, den man gut findet und ohne es, ja gut, also wenn man Musik macht, wird es natürlich automatisch bewertet, also der Vergleich hinkt ein bisschen. Aber die Erfahrung und war cool, das Video zu drehen war irgendwie mega witzig. Und weiß nicht, einfach einen Song mit einem mittlerweile mit einem Freund zu machen, ist, weiß ich nicht, ist schön. Und der Song ist, klar, wird man daran gemessen und klar heißt es dann, ja, aber die klingen ja wie und da singt jetzt auch noch Jörg mit und was soll der Scheiß? Ja, also das kann man denken, wenn man es möchte, dass da irgendwie Kalkül dahinter ist. Für uns war der Song, als Janis ihn vorgestellt hat und die Strophen vorgestellt hat, war es tatsächlich, dass ich sagte, ey, das klingt ja irgendwie, also wie du singst, das muss irgendwie Jörg singen. Und so kam es eigentlich auch dazu, dass Jörg damit eingestiegen oder beziehungsweise so, dass die Idee war, Jörg zu fragen, ob er da Bock drauf hätte. Und also ich finde den Song nach wie vor richtig, richtig stark und höre ihn gerne und also ich würde es nicht ändern, aus meiner Sicht.
Ich bin der Meinung, irgendwie schon, dass, oder gar nicht auf den Song bezogen, aber dieses Vergleichen wie, also das hat auf jeden Fall nochmal zugenommen zum ersten Album, da war man eigentlich noch ein unbeschriebenes Blatt und jetzt probiert jedes Magazin, jeder Rezensist oder jede Rezensistin, dich da in irgendeine Schublade reinzudrücken. Und mittlerweile finde ich es so ein bisschen ermüdend und mittlerweile habe ich auch die Mechanismen dahinter verstanden. Also es sind wirklich Nuancen von Songs, die sich irgendwo drin wiederfinden können. Und man ist dann Turbo Start oder man ist dann Love A oder man ist Pasco oder such dir eine Band aus, die das bei dem Rezensenten oder Rezensierenden die da irgendwas bei raushört. Und irgendwie finde ich es manchmal so ein bisschen krass, die Mechanismen sind, oder es ist teilweise so ungenau, was da auch geschrieben wird. Das soll gar kein Vorwurf sein, aber jetzt mit dem zweiten Album weiß man natürlich so ein bisschen, wie es funktioniert. Und manchmal denke ich so, oh, das ist so das leichteste, der leichteste Weg, den man sich macht, indem man einfach sofort Bands runterschreibt und damit einhergeht, auch öfters mal ein Bashing irgendwie und gesagt, oh, wieder so eine Band und das stimmt bestimmt, wir erfinden das Rad da nicht komplett neu, aber das muss man schon sagen, ich glaube nicht, dass das Turbo Start oder ich habe noch nie bei Turbo Start, Love A oder welche Band noch, Captain Planet, jemals so eine Gitarre gespielt hat wie bei Katzenwäsche, Treibsand oder sonstiges. Das ist einfach viel zu doll, also die würden sich wahrscheinlich alle im Grab umdrehen, wenn die damit verglichen werden würden, weil es einfach viel zu doll ist und viel zu emo-lastig ist. Es ist mir diesmal nur einfach aufgefallen, so, oh, krass, wie viele Leute sich ganz, ganz einfach machen mit Rezensionen.
Lasst uns da mal kurz einhaken. Hatte ich für ein bisschen später auf meinem Zettel, ist aber egal, passt gerade gut. Wie gesagt, ich habe sehr, sehr viele Rezensionen gelesen und das ist einfach was, das ich komplett unterschreibe, was du gerade gesagt hast. Es gibt sehr, sehr viele, die einfach die von dir genannten Bands an den Anfang stellen und sagen, klingt wie eine Mischung aus und dann wahlweise ihr Urteil fällen, gut oder schlecht. Was, glaube ich, schlicht und ergreifend daran liegt, ob das dem Rezensenten oder der Rezensentin gefällt, was sie da, also welche Bands aufgezählt wurden oder nicht. Und das ist doch aber irgendwie, es tut mir leid, da erwarte ich irgendwie mehr. Ich habe eine gelesen, die ich hingegen sehr, sehr gut fand, einfach weil die ist von plattentest.de und da hat der Schreibende, Martin Smets, hat geschrieben, jetzt mal im Ernst, ist doch alles scheiße. Kaum traust du dich als deutschsprachige Punkband ein paar Millimeter hinter dem Ofen hervor, schon prasseln die Referenzen wie geschliffene Beile auf dich hernieder. Hier Turbo Start, da Captain Planet, dort Love A. Und hat da nicht auch irgendwer was von Matula gesagt? Und er geht letzten Endes genau damit ins Gericht erstmal, weil er sagt, das ist erstmal egal, was du machst, du wirst sofort verglichen, statt erstmal die Musik als solche zu werten. Und du hast ja auch gesagt, Janis, ihr habt das Rad nicht neu erfunden. Aber das ist ja nun, bei wie vielen Bands wird denn das Rad wirklich neu erfunden, wenn wir mal ganz ehrlich sind? Also es kommt doch keiner bei einer New York Hardcore Band auf die Idee und sagt, ey, die klingen wie Agnostic Front. Also das ist im Zweifelsfall ist das ein Lob, aber das ist niemals Kritik. Und bei euch hatte ich den Eindruck, dass ganz, ganz viel Kritik in diese Richtung geäußert wurde, von wegen, die klingen halt wie 20 Bands vorher. Jetzt ist es natürlich schon so, dass man da sagen kann, ja, geht mich irgendwie einen feuchten Kehricht an und interessiert mich nicht. Aber jetzt nur aus meiner Warte heraus, ich glaube, mich würde das treffen. Wie ging es euch da, als ihr die nicht immer wohlwollenden Meinungen gelesen habt? Was nicht heißen soll, dass dieses Album überhaupt nicht positiv angenommen wurde. Ganz im Gegenteil, die von mir gerade erwähnte, die bewertet euch mit 8 von 10. Und ich habe diverse andere gesehen, die das Album sehr, sehr gut bewertet haben. Aber die wenigsten haben das halt aufgrund irgendwelcher, und mir gefällt an diesem Album besonders gut das, sondern oftmals war halt auch irgendwie, ja, klingt so ein bisschen wie, und wem das gefällt, dem gefällt dann wahrscheinlich auch das.
Ja, also Paul, da darf ich da nochmal, ich habe da viel drüber nachgedacht. Ja, wie ich gerade schon gesagt habe, also mir ist es auch aufgefallen, dass es bei diesem Album irgendwie viel gemacht wurde, wahrscheinlich, und auch zu deiner Frage zurückkommt, ob Jörg hat das bestimmt nochmal beflügelt, irgendwie ein Stück weit, dass man uns schneller da in einen Topf wirft. Ob es mich getroffen hat, also teilweise fand ich es so ein bisschen ermüdend einfach. Ich weiß aber auch, dann rezensieren solche Leute wahrscheinlich irgendwie die neue Matzen, dann, keine Ahnung, von Paul Kalkbrenner gibt es den noch. Also die sind ja auch breit aufgestellt, viele Portale irgendwie. Und dann ist das so der gemeinsamste Nenner. Dann hat man diese Bands irgendwann mal gehört, ach ja, hört sich an wie. Was ich gerne mag, ist einfach, wenn, oder ich, was ich selbst gerne lese, fernab von uns, sind einfach Rezensionen, die so ein bisschen tiefer gehen und sich einfach mit Songstrukturen auseinandersetzen, die auch mal aufs Musikalische achten. Also das, finde ich, ist bei unserem in Rezensionen fast gänzlich untergegangen, was Phil an der Gitarre irgendwie macht, das finden wir in der Band total besonders einfach. Und das finde ich auch outstanding in Betracht auf andere Bands, weil da ein ganz tiefer oder eine ganz andere Melodik drin ist. Und ja, Phil einfach ein extrem guter Gitarrist ist und das Album total nach vorne getrieben hat durch seine Gitarre. Ja, es sind viele, viele Sachen einfach rausgefallen und es wurde, wie du schon gesagt hast, oft gesagt, ja, finden wir gut, ne, reiht sich da und da ein, gucken wir uns mal auf ein Konzert an. So, und eher manchmal so ein bisschen angenervt und dachte so, ey, komm, hörst du dir nochmal ein zweites Mal an, sofern mir das dann überhaupt wichtig ist, aber wo ich denke so, ey, krass, die Tiefe bleibt verborgen und da habe ich mich manchmal auch gefragt, liegt das nicht vielleicht auch an den kryptischen Texten, dass die nicht sofort zugänglich sind, dass man sich erstmal auf die Stimmung bezieht, erstmal auf die Gitarre, erstmal aufs Schlagzeugspiel sozusagen, auf so eine Grundstimmung und dann ganz schnell den Stempel draufsetzt, weil die Texte vielleicht nicht so zugänglich sind und dadurch nicht so viel Attitüde durchkommt, vielleicht auf den ersten Blick und dass das so die niedrigste Schwelle ist, um was bewerten zu können. Das habe ich mich schon öfters gefragt, ob es das vielleicht ist.
Also ich glaube auch, dass man sich's relativ einfach macht. Also ich weiß nicht, wenn ich neue Bands höre, also ich schreibe jetzt keine Rezis, dann ist irgendwie nicht mein erster Gedanke wie, oh, das klingt aber nach. Ich weiß nicht, woher das kommt. Also ich glaube, dass man, es ist einfach in Schubladen zu denken. Und das ist das beste Beispiel, wir haben mal auf irgendeinem Stadtfest gespielt und da gab es eine Rezension, da schrieb der Typ, wir klingen wie die Red Hot Chili Peppers. Und ich glaube, wenn man in so einem Kosmos unterwegs ist und wirklich nur diese Größen der Szene irgendwie aufzählt, weiß ich nicht, warum es dann bei uns gerade auch noch so doll passiert. Also jetzt zum Beispiel, ich hatte jetzt gelesen, das Kammerflimmern klingt wie ein Song von Love A. So, also ich glaube, ich kenne die Band, also alle Songs dieser Band, und ich kann mir nicht vorstellen, dass sie diesen Song geschrieben hätten. Also klar, es singt Jörg mit und dadurch klingt er auch so, aber dann fragt man sich immer, woher kommt das? Also ist man da so verblendet selber als Künstler, dass man denkt, nee, das klingt doch ganz anders.
Und jetzt die ganzen Hörer auf der anderen Seite, doch, 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 du bist so verblendet.
Ich weiß es nicht. Also vielleicht ist es so, also ich höre ganz viele deutsche Musik richtig gerne und ich kann mir aber nicht vorstellen, dass einen Song unserer Platte irgendeine Band jemals so geschrieben hätte. Von den Bands, die mit denen wir verglichen oder die aufgeführt werden, dass wir in deren Fußstapfen oder in deren Strahlkraft baden. Naja, weiß ich auch nicht.
Steht übrigens in der, glaube ich, in der Rezension, die ich vorhin erwähnt habe, da ist das definitiv, glaube ich, als Kompliment gemeint, weil es ja sogar heißt, dass es zu einem der besseren Love-A-Songs getaugt hätte.
Ja.
Insofern, ja, aber ich verstehe dieses Problem. Ich glaube, dieses Schubladendenken hat viel damit zu tun. Also wenn ich so mit Freunden Musik austausche und sage, hör dir mal das an, klingt wie, sollte dir deswegen auch gefallen oder geht in die Richtung wie. Das finde ich,
Ja,
das
ja,
ist ja
ja.
auch vollkommen
Das mache ich auch.
legitim. Das ist ja voll
Voll,
legitim.
ja.
Aber wenn
Ja,
ich eine
das stimmt
Platte
schon.
rezensiere, dann muss doch da irgendwie ein bisschen mehr kommen. Und
Ja.
da bin ich ganz bei dir, Janis, was du vorhin auch gesagt hast, so war, dass man vielleicht einmal den technischen Aspekt der Musik beleuchtet. Das kann nun nicht jeder. Nicht jeder ist
Ja.
dafür fähig und das ist ja auch gar keine Schande, aber dann setz dich halt zumindestens mal irgendwie ein bisschen mit den Lyrics auseinander, aber vielleicht dann auch so ein bisschen das Problem, dass manche Rezensionen ja eben auch nur, ich weiß nicht, 400 Zeichen lang sein dürfen, weil sie in irgend so eine kleine
Klar.
Spalte passen müssen. Da ist dann halt auch nicht viel zu holen, weiß ich nicht. Ist vielleicht auch ja, letztlich ein Problem des Formates mitunter und gar nicht so sehr
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und ich glaube, da arbeiten immer noch ganz, ganz viele Leute richtig intensiv und gut. Aber als kleine Band ist man natürlich auch auf andere, oder auf kleinere Fanzines und so weiter mehr oder weniger angewiesen. Und das sind auch Leute wie du und ich, die das irgendwie mal nebenher, neben Familie und sonst was machen und eventuell sogar noch aufgedrückt bekommen. Machst du hier nochmal die neue Leto, hier ist irgendwie Raufasertapete reingekommen, mach mal. Dass wir jetzt nicht irgendwie genau die Ärzte sind, wo wahrscheinlich Faustkämpfe bei Plattentests irgendwie ausgetragen werden. Das muss man dabei natürlich auch bedenken.
Machen wir mal an der Stelle wieder eine kurze Pause, bevor wir uns hier irgendwie weiter in Rage reden und am Ende niemand jemals wieder eine Platte von euch rezensiert. als würde dieser Podcast so viel Reichweite haben. Das zweite Lied, das ihr uns geschickt habt, ist von einer Band, die ich auch in irgendeiner Rezension natürlich gelesen habe. Wie sollte es auch anders sein? Es ist Adular mit Leitzins to Kill, meine Güte. Wie kommt es, dass das auf eurer Playlist steht?
Ein Dauerbrenner im Proberaum, Proberaum sag ich schon, im Tourbus. Und Adula kenne ich noch als Freischwimmer. Also ich hatte damals schon Musik gemacht und kannte Tom oder die Band, die noch damals anders hießen oder halbwegs in gleicher Besetzung. Ich glaube, der Gitarrist war ein anderer. Kannte ich von damals und habe die dann als Adula verfolgt. Und es ist eigentlich so ziemlich jede Platte, die sie gemacht haben, ist unfassbar, unfassbar stark. Und leider haben sie sich dann doch aufgelöst. Ich weiß gar nicht wann. Aber das ist mit einer der stärksten Songs und eine unfassbar gute deutsche Band gewesen.
Ja, total. Und du hast ja auch gefragt, inwiefern uns Bands beeinflussen. Was wir bei Adula einfach so geil finden, diesen Misch aus das, was man bei uns auch irgendwie findet, diese Härte einfach auch, ne? Also diesen Emo-Aspekt, das finden wir total geil und das ist ja voll die wichtige Band. Ich glaube, wir finden alle Platten von denen gut und auch alle vier und das gibt es auch selten.
Das stimmt.
Ja, kleinster gemeinsamer Nenner und sowas. Immer interessant, was das in einer Band ist. Wir hören auf jeden Fall mal rein in das genannte Lied Leitzins to Kill von Adular, Album zu den Takten des Programms aus dem Jahr 2011. Auf unterm Durchschnitt ist es erschienen, aber unterm Durchschnitt ist das Lied auf jeden Fall nicht.
Das niemand kann, zeigt sich ab und an. Ausgelaugt löst sich der Körper auf, dass niemand
Er war ein Nationalheld, ein Vorbild, der Kapitän, der Südafrika vereinen sollte. Doch dann verkaufte er den Sport für eine Lederjacke. Hansi Cronje, gefeierter Cricketstar, ein Mann wie Franz Beckenbauer, nur in Südafrika und dann gestürzt wie ein Betrüger. Spielmanipulation, Wettmafia, ein tödlicher Flugzeugabsturz. Unfall oder Mord? Tatort Sport, die neue Episode. Hansi Cronje verriet den Sport für eine Lederjacke. Jetzt hören, überall, wo es Podcasts gibt.
Wir haben gerade eben schon so ein bisschen uns über Rezensionen aufgeregt. Man muss natürlich auch sagen, nicht alles ist schlecht. Ne? Also wir haben uns da vielleicht ein bisschen in Rage geredet. Es tut mir leid, wenn das jemand in den falschen Hals kriegt. Ich kann euch ja noch eine schöne Geschichte zu Rezensionen erzählen. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt. Es gibt eine englischsprachige Rezension über euch.
Ach, oh, nee. Echt? Nee,
tatsächlich. Ja, die ist jetzt nicht sonderlich ausführlich, was vielleicht auch daran liegt, dass die Person eure Texte nicht versteht, aber nichtdestotrotz ist die vor einer Woche erschienen. Ach, ich verlinke die in den Shownotes oder ich schicke euch nachher noch den
Link.
Ja,
cool. Voll geil. Ja, mach mal.
Ansonsten ist noch was anderes natürlich vor einer Weile schon jetzt erschienen. Da bin ich auch drüber gestolpert und das hat mit eurer ersten Single-Auskopplung zu tun. In dem, ich vermute, es ist einer Lokalzeitung entstammenden Online-Portal kreiszeitung.de, gab es einen Artikel über euch, über vor allem eben euren Song Rothenburg. Ihr kommt alle aus um Rothenburg her und da ist eben auch diese Zeitung, diese Homepage beheimatet. Und mich würde vor allem interessieren, wie es ist, dann vielleicht dem örtlichen Sonntagsblatt da ein Interview zu geben. Ich stelle mir das irgendwie so ein bisschen befremdlich vor. Zumal ihr, ich will jetzt nicht sagen, in diesem Lied mit der Stadt abrechnet, weil das ist einfach, glaube ich, so nicht richtig. Aber ihr fällt ja in gewisser Weise schon ein Urteil, nicht nur über Rothenburg, sondern einfach stellvertretend dafür viele andere Orte, ein Urteil über die niedersächsische, vielleicht auch gesamtdeutsche Provinz. Wie war das?
Krass. Also es hat, Paul, wie lange hat es gedauert? 10 Minuten,
ja,
glaube ich, nach Veröffentlichung des Videos haben wir von der Kreiszeitung eine Mail bekommen und eine Interviewanfrage. Und man muss dazu wissen, ich hatte extreme Bauchschmerzen mit der Single. Die hat das Label wirklich ausgesucht oder uns sehr stark dazu gedrungen, ohne dass sie jetzt einfach gesagt hat, das macht ihr, sondern wir haben viel diskutiert und das war schon deren ihr großer Wunsch und wir hatten den aber auch als Single vorgeschlagen, aber egal. Auf jeden Fall war ich damit mit dem Song auf Kriegsfuß, weil ja, ich da Sachen besinge, die für mich ungewohnt deutlich waren. Ich mag das ja eher sonst ein bisschen kryptisch. Der Song hat immer noch kryptische Teile, aber ist, glaube ich, so mit der plakativste der Platte. Und naja, ich habe eben noch viele FreundInnen, die irgendwie da wohnen und ich dachte, ey, den pissst du jetzt so vor die Füße. Dementsprechend war ich aufgeregt und auch kritisch, ob das jetzt so richtig war. Und dann sind wir irgendwie waren wir fast so ein bisschen erleichtert, als wir diese Anfrage bekommen haben, wo wir so ein bisschen reinen Tisch machen konnten, weil wir hatten schon echt so ein bisschen Bammel oder ich besonders, dass es als extremer Verriss gewertet wird. Und ich da, wenn ich wiederkomme, geteert und gefedert werde. nein, und dann hatte sich dieser Guido Menker, da erinnere ich mich noch dran, der Journalist, der hatte sich echt gut vorbereitet und war total wohlwollend mit uns und wollte das alles wissen und fand das cool, was wir da gemacht haben. Und da dachte ich so, ey, das hat unserer Vorstellung so gar nicht entsprochen. Und das entspricht dem Song ja auch nicht oder dem Bild des Songs nicht. Und dann war das voll angenehm und sind wir da durch Rothenburg gesteppt irgendwie. Und
haben Bier im Jugendzentrum getrunken.
Genau.
Also es war echt nett. War ein netter Ausflug auf jeden Fall.
Und wir wissen nur durch unseren Drummer Pascal, dass sich irgendwelche, über die Mutter oder so von ihm, dass sich irgendwelche Frauen total empört hätten, was jetzt da diese Leto-Jungs, das sei ja eine bodenlose Frechheit, was wir da sagen würden. Und Es hat ein bisschen die Kreise gemacht und ich habe auch viele Nachrichten irgendwie aus Rotenburg bekommen.
Aber das Witzige ist, es gibt tatsächlich ein in der NDR-Interview, wo sich der Bürgermeister von Rotenburg noch zu diesem Song äußert. Er geht sehr, sehr politisch darauf ein und sagt eigentlich nicht so richtig dazu, dass er das eigentlich doof findet, sondern ja, das zeigt ja, was für eine tolle Jugendarbeit wir machen.
Ja, mega der Lacker.
Das war so, die Idee dazu. Das war eigentlich ganz cool, also dass der noch mal dann so seinen Senf dazu gegeben hat. Also das Interview mit der Kreiszeitung hatte auf jeden Fall mehr Deepness als die Aussage des Bürgermeisters.
Ja,
das kann man auf jeden Fall sagen. Das ist für so eine Lokalzeitung ein erstaunlich gutes Interview, muss ich sagen. Also ich habe ein paar andere so in meinem Leben gelesen. Da, wo ich so groß geworden bin, da ist die Freie Presse, die Lokalzeitung. Und wenn da was über Bands geschrieben wird, hat das meist nicht sonderlich viel Tiefgang gehabt.
Es kann dann ganz schnell übel werden, aber so ist irgendwie das komplett bei uns mit der Band. Immer wenn wir irgendwie losfahren, könnte es übel werden.
Das stimmt. Aber das, also lieben Gruß an Guido, falls er sich den Podcast reinzieht. Das war ein sehr netter Kontakt. Ja, das war auf jeden Fall ein cooles Interview.
Netter Mensch, der Bock hat auf Kultur. Sehr gut.
Jo.
Ja, also Guido Menker von der Kreiszeitung, der hat seinen Job ordentlich gemacht, da sind wir uns einig.
Wir könnten ja so ein Quartett erstellen für Rezensisten und so Rezensistinnen irgendwie, die unterschiedliche Fähigkeiten haben und wir sind die Jury. Oh Gott.
Falls es im Tourbus mal langweilig wird.
Ja. Naja.
Schön.
Lasst uns mal weggehen so ein bisschen vom Album selbst hin zur Record-Release-Show. Ihr hattet die Möglichkeit, eine zu spielen. Das ist ja überhaupt keine Selbstverständlichkeit aktuell. Einen Tag vor dem eigentlichen Album-Release. Beziehungsweise es war, glaube ich, mehr vor Molotow in Hamburg. Wie froh seid ihr erstmal, dass es überhaupt stattfinden konnte? Aber wie befremdlich war es auch? Ihr hattet da ein sitzendes Publikum. Ihr hattet also ihr selbst nicht, aber eure Vorband hatte dezent beschissenes Wetter. Es war sicherlich nicht so, wie ihr euch das ausgemalt habt oder wie ihr euch das vielleicht auch erhofft habt. Nichtsdestotrotz, wie war der Abend für euch?
Also befremdlich auf alle Fälle. Also ich glaube, wir haben uns im Frühjahr so ein bisschen damit auseinandergesetzt, dass das wohl im Oktober uns ebenfalls noch betreffen könnte, hatten aber eigentlich immer Hoffnung, weil es ja, glaube ich, da noch so Lockdown-mäßig noch gar nicht so aussah oder beziehungsweise mit den Veranstaltungen, aber es ging dann ja wieder los. Und es ist halt es ist halt einfach mega blöd. Also zu spielen vor sitzendem Publikum mit der Musik, das ist halt irgendwas von Vortrag. Also es hat so ein bisschen was von so einer unangenehmen PowerPoint-Präsentation, die man damals in der Schule machen musste. Also irgendwie war das komisch. Also ich glaube, den Leuten hat es ganz gut Spaß gemacht und uns dann irgendwie auch ein bisschen. Aber es kommt halt nichts zurück. So, also normalerweise lebt ja ein Konzert davon, dass du irgendwie interagierst mit dem Publikum und dass du irgendwie Gefühl oder sonst irgendwas aufnimmst. Und das war halt einfach nicht der Fall. Zeus hatten ja echt beschissenes Wetter, das kam nochmal oben drauf. Aber am Ende muss man sagen, waren wir, also ich persönlich sehr dankbar dafür, dass wir trotzdem spielen durften und dass wir einfach das Ganze zusammen mit den Menschen, die da so mit den ganzen Alben zu tun haben, irgendwie feiern konnten und begießen konnten und trotzdem einen schönen Abend hatten, bevor es jetzt ja wieder völlig in die Grütze gegangen ist mit Kultur und Musik in Hamburg.
Ich muss mal eine Frage zu dieser Durchführung des Konzerts stellen, einfach weil ich da verschiedene Dinge in diesem Sommer noch erlebt habe. Ich war auf der 100 Kilohertz Record Release Show in Leipzig.
Ah, cool.
Und da gab es natürlich auch erstmal Sitzplätze für jeden, aber du durftest stehen. Also solange du an deinem Platz geblieben bist, durftest du stehen. Ich war eine Woche vorher auch in Leipzig bei einem T.S. Ullmann-Konzert und da durfte man nur sitzen. Man durfte auch nicht aufstehen. Wie war das bei euch? Hätte man tendenziell denn überhaupt aufstehen dürfen?
Ich glaube nicht.
Ich glaube auch nicht. Also,
ich glaube,
nee.
Ich glaube, okay. Nee.
Man durfte nicht. Man durfte seinen Platz mit Maske verlassen, um sich was zu trinken zu holen und sich dann wieder hinsetzen und dann am Platz die Maske abnehmen, also an dem Tisch. Aber ich glaube, jetzt so aufstehen und irgendwie Dance-Moves machen, ist jetzt in Hamburg laut Landes Regierungsrecht oder Auslegung davon nicht erlaubt. Also Tanzen per se ist nicht erlaubt und ich glaube, da gehört Stehen ja halt irgendwie wahrscheinlich dazu.
Ja, okay. Das hat mich einfach interessiert, weil dann ist natürlich, also dann verstehe ich es endgültig, dass es halt sich anfühlt wie PowerPoint und wie nicht wie Konzert.
Ja.
Man muss aber schon sagen, dass das Mollo das super gemacht hat. Also jetzt ja, gar nicht
volle,
um.
Volle, ne?
Also die haben da voll was reingehauen und also wir sind da eigentlich so mehr oder weniger Stammkunden in dem Laden. Und die haben sich echt ab der ersten Minute mega Mühe gegeben mit irgendwelchen Erklärvideos und immer wieder Aktionen, irgendwie die auch sensibilisiert haben. Und ich finde, die haben voll den coolen Umgang bis heute irgendwie mit dem Thema. Deshalb haben wir uns deshalb schon mal wohlgefühlt. Ja, und das Konzert war mega weird, aber diese ganze Veröffentlichung war auch mega weird. Also es war irgendwie, wir sind total froh, dass wir es gemacht haben, aber man muss auch sagen, so danach, also wir hatten da so ein bisschen Panik vor, so krass, danach kommt das große Loch, weil da wird dann immer noch nichts gehen. Deshalb hatten wir sehr auf diesen Abend hingefiebert und extrem viele Erwartungen da drin und das war dann ein großes Gefühlswirrwarr und ja, es war schon irgendwie total, total weird. Ich würde es auch nochmal machen, aber irgendwie ist nicht das geilste Gefühl, ein Album während einer Pandemie rauszubringen. Das steht auf jeden Fall schon mal fest. Das ist jetzt so kein geiler Lifehack oder so, den man. Nee, was heißt Bucketlist? So heißt dieser
Scheiß-Begriff. Kleiner Funfact nebenbei. Wir hätten heute mit Love A in Hannover gespielt, glaube ich, oder in Köln.
Echt?
Wäre das nicht heute gewesen? Ich glaube ja, heute wäre auf jeden Fall ein Teil der Tour gestartet.
Ah.
Ja, um es noch ein bisschen trauriger zu machen.
Ich habe in den letzten beiden Tagen oder in den letzten drei Tagen so einen richtigen Frust in mir. Auch so, wenn ich dieses Album irgendwie anhöre, das so gefühlt ist es jetzt doch irgendwie diese Platzpatrone, die man da weggeschossen hat. Deshalb reden wir wahrscheinlich auch so viel, weil wir uns an allem festhalten, was mit diesem Album zu tun hat. Wir können uns selbst nicht mehr sehen, wir können das Album selbst nicht für uns spielen. Aber das war alles so teuer und hat so viel Zeit gekostet und hat so viel Spaß gemacht und jetzt ist es irgendwie so
ja.
wie so ein Heuballen in der Wüste, weißt du?
Naja. Bereut ihr es tatsächlich schon ein bisschen, dass ihr das Album rausgebracht habt, dass ihr nicht gesagt habt, wir schieben das ins neue Jahr?
Ich glaube, es hätte nichts geändert. Und ich, also zu dem Zeitpunkt muss ich ehrlich sagen, man ist so so voller Euphorie, weil die Songs gerade fertig geworden sind und wir sie ja erst im April tatsächlich oder April die Aufnahme beendet hatten. Und ich glaube, es zu schieben hätte es auch einfach nicht geiler gemacht. Also das Gefühl, also man hat ja keinen Vergleich. Also man hätte jetzt so vor 100 Jahren Leute fragen können, die zur spanischen Grippezeit irgendwie eine Platte rausgebracht haben, aber ich glaube, ich glaube, es geht nicht ganz. Und da mussten wir irgendwie durch. Also es war, das Ding musste raus, das war klar. Und man hat natürlich immer Hoffnung und die stirbt zuletzt. Und es ist halt einfach schade, weil man diese Welle jetzt mit, also wie gesagt, wo ich sagte, wir hätten jetzt heute gespielt und alles, was dazugehört. Und an dem Donnerstag, des Release, also beim Release-Konzert, war halt so das Gefühl, jetzt irgendwie Freitag, Samstag, Sonntag weiterfahren. Um in dieses, also darum macht man das ja eigentlich, also um die Sachen zu spielen, um die Songs vorzustellen und irgendwie eine geile Zeit zu haben und das funktioniert halt alles nicht und das bricht alles weg und das bricht einem so ein bisschen das Herz.
Ja.
Verständlicherweise, ich glaube, da geht's euch als Musiker nur bedingt anders als mir als Konsumenten. Ich habe mich jetzt erst diese Woche mit meiner Freundin darüber unterhalten, die hat auch gesagt, oh, mir fehlen Konzerte so sehr.
Ja,
es ist wirklich unglaublich, wie sehr es einem...
Ich hatte da so Bock drauf. Das ist unfassbar. Entschuldigung, dass ich ins Wort falle, aber ich hatte mich gestern nämlich auch unterhalten darüber. Ich habe so eine richtige Leere, so eine richtige frustige Leere. Ich brauche so ein geselliges und Lautstärke und ich brauche das echt. Das ist echt krass. Also das fehlt, also ich bin kulturunternährt. Das ist heftig. Das ist schlimm.
Ja, absolut. Ich verstehe das komplett. Da hängt so vor mir hier über dem Rechner hängt so ein Ticket von einer Show, die nicht stattgefunden hat, wo ich auch nicht weiß, ob die jemals stattfindet. Weil das ist ja auch sowas, ne? Das schwebt ja wie so ein Damoklesschwert jetzt die ganze Zeit darüber. Du weißt nicht, wird es diese Konzerte je geben? Sind die nur aufgeschoben? Oder wird es die nie geben, weil es den Laden vielleicht nicht mehr gibt, weil es die Agentur, das Booking, was auch immer, wer auch immer da das Geld dafür mal bekommen hat, nicht mehr geben wird, wenn es das wieder rein theoretisch geben könnte. Und diese Ungewissheit, was ist noch da von dieser Szene, die Szene selbst wird ja nicht sterben, aber was ist noch da von den Locations, die so wichtig sind dafür, wenn das alles irgendwann mal vorbei ist? Das, ich weiß auch nicht, das macht mir echt Angst, muss ich einfach auch sagen.
Das stimmt. Ja, voll und ganz.
Und ich hatte mich da mit Jörg von Love A auch drüber unterhalten. Wir waren uns irgendwie total einig, dass eigentlich die Szene oder generell, ich sag mal jetzt nur von der Bandseite her gedacht, dass irgendwie mal ein neuer Impuls kommen müsste. Und im Zuge des Releases haben wir natürlich auch viel mit Rookie Records gesprochen, macht das jetzt Sinn? Aber keiner weiß es so genau, was jetzt überhaupt richtig ist. Deshalb haben wir uns irgendwie darauf verständigt, dass wir es jetzt einfach machen. Aber Jörg und ich haben so lange darüber gesprochen, dass doch irgendwer jetzt mal was Neues machen müsste, um uns als Konsumenten sozusagen vielleicht da ein bisschen rauszuhelfen oder vielleicht, dass die Kunstschaffenden sich auch selbst wieder helfen. Aber irgendwie fällt einem da auch nichts ein. Also wir sind ja auch die flottesten Promo-Ideen am Überlegen und zu gucken, wie man weitermacht mit dem Album. Aber irgendwie auch gerade mit diesem Lockdown-Light, der jetzt ist und total richtig ist, meiner Meinung nach deutlich zu schwach an vielen Stellen hier in Hamburg, dass das so uns allen komplett den Stecker gezogen hat und dass irgendwie kein neuer Impuls kommt. Also es ist wirklich eine deprimierende Situation, finde ich, gerade für alle. Und ich finde, da ist es in so einer Situation ist es auch einfach schwer, kreativ zu sein und keiner hat mehr Bock auf irgendwelche Live-Sessions oder auf irgendwelche Streaming-Konzerte und so. Ja, und ich frage mich, ich hatte gestern eine Idee, Paul, die spreche ich jetzt hier aus. Toll. Wir hören ja selbst so viel Musik und wir reden ja auf einer ähnlichen Ebene, wie Felix uns jetzt gerade fragt. Keine Ahnung, ob wir andere Bands interviewen und dadurch spannende Sachen entstehen. Total random und wahrscheinlich auch total scheiße und wahrscheinlich hat keiner Bock auf uns. Aber dann schreibt man eben jetzt anstatt, oder keine Ahnung. Ich weiß auch nicht. Irgendwas muss es doch geben, dass man wieder einen Impuls für die ganze Sache. Naja. Mhm. Ich guck mal. Wir sprechen uns nochmal wieder.
Okay.
Ich bin dabei. Auf jeden Fall völlig valide Punkte, die du auch ansprichst. Ich war schon ein bisschen überrascht, auch als ich so im Laufe des Jahres mitbekommen habe, wie viele Bands auch beschlossen haben, wir gehen genau jetzt ins Studio. Wo ich mir immer dachte, dann bringt ihr ein Album raus, wenn keine Konzerte sein werden. Weil das war vielleicht auch einfach so ein bisschen blauäugig und naiv. Man hat versucht, diese Zeit zu nutzen und hat dabei ein bisschen ignoriert, was im Winter sein wird. Und also wenn ich diese ZSK-Tour-Daten da sehe, da sehe ich kein einziges Konzert stattfinden von dem Album, das irgendwann im Januar rauskommt. Und das ist ja auch so ein bisschen ein Problem, das euch vielleicht begleitet, um da mal noch kurz drüber zu sprechen. Ihr habt so ein paar Ersatztermine, sage ich mal, jetzt vor ein paar Wochen da veröffentlicht, die dann ja letzten Endes wahrscheinlich auch so gut wie sicher nicht stattfinden werden, oder? Das kann man an der Stelle dann wahrscheinlich jetzt schon festhalten.
Ja, doch. Also ich finde, das Schlimme an der ganzen Geschichte ist, also wenn wir jetzt mit den Clubs kommunizieren, beziehungsweise Passen macht das eigentlich oder ist für das Booking zuständig, wir machen es ja selber, dann ist die große Angst der Clubs, also ich meine, wir sind ja in einer privilegierten Situation, also wir leben ja nicht von der Musik. Das ist ja schon mal etwas, was ein Riesenvorteil ist. Also bloß es gibt ja einfach Menschen, die Clubs betreiben, die Ton machen, die Sound machen, die Ton und Sound ist dasselbe Licht, wollte ich noch sagen. Diese ganze Durchführung, also die Clubs per se, die prinzipiell ja nie irgendwie richtig viel abwerfen, sondern es sind eigentlich immer Menschen, die oder Personen, die da Herzblut reinstecken und das irgendwie machen aus Idealismus. Und diesen Leuten geht es allen richtig schlecht. Und man schreibt sie an, weil wir natürlich für uns planen wollen und wir wohl wissen, dass es im Frühjahr mit Sicherheit nichts werden wird. Aber man kriegt halt diese Antwort und ist da so ein bisschen in Kontakt und hofft einfach nur, dass es diese Clubs halt auch im Oktober, wenn wir es jetzt irgendwie in Oktober schieben sollten, nächstes Jahr halt auch noch gibt. Also, dass man da überhaupt noch spielen kann oder dass derjenige oder diejenige dann sagen muss, ich muss den Laden schließen, weil es ja einfach nicht mehr funktioniert. Und das ist, finde ich, noch viel, viel schlimmer als jetzt dieses Gefühl, wir können nicht spielen. sondern wirklich diese Angst, dass so Clubs, die ja Anlaufstellen sind, sozialer, kultureller, aus kulturellen Blickwinkel, dass es die dann einfach nicht mehr gibt. Und das ist eine ganz furchtbare Vorstellung in meinen Augen.
Ja, sehe ich absolut genauso, habe ich ja vorhin schon mal gesagt. Ich wollte ursprünglich fragen, ob das für euch in irgendeiner Art und Weise, abgesehen von wir können nicht spielen, Probleme mit sich bringt. Dann habe ich mir die Wochentage nochmal angeguckt und habe gesehen, ihr hattet schon sehr schlau auf Wochenende gebucht oder geplant zumindest. Also das ist zumindest jetzt nicht so, dass ihr dann da auch von Arbeitgeberseite irgendwie dann noch in die Bredouille kommt, wenn ihr das dann noch 13 Mal verschieben müsst. Oder sehe ich nicht falsch, oder?
Ja.
Nee, wenn dann Phil aus unserer Band, der arbeitet im Schichtdienst, der macht es natürlich schon immer mit Urlaub und Schieben. Für den ist das ein großer Kraftakt. Ja, aber genau, also das muss man ja auch sagen. Wir sind eine kleine Band und stehen natürlich bei den ganzen Läden auch ganz unten in der Nahrungskette. Und also für uns wird es, glaube ich, ganz, 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 ganz schwer, da was zu spielen. Da gehört nämlich auch Idealismus zu, ein Konzert mit so einer Band zu machen, wie wir es sind oder in unserer Größenordnung. Und ja, wir probieren das dann so gut wie möglich nachzuholen. Ich habe so ein bisschen die Hoffnung, dass das Album nochmal einen zweiten Wind kriegt, also nur für einen selbst, gar nicht nach außen. Es geht uns nicht um irgendwelche Verkaufszahlen. Wir haben viel mehr dafür von unserer Platte online verkauft. Also da, so viel hätten wir niemals gerechnet, dass so viele Leute sich diese Platte bestellen. Aber es wäre schon schön gewesen, das Ding einfach zu präsentieren und mal gucken, ob dann da irgendwie nochmal ein Push kommt, wenn man dann irgendwie spielen darf. Und ja, mal gucken, was das wird.
Ja, schauen wir mal, wo es hinführt. Wenn ihr wieder Konzerte spielt, wünsche ich euch natürlich reichlich Zuschauer, genauso wie allen Clubs, die euch dann da empfangen, und hoffen wir, dass einfach noch möglichst viel übrig ist. Wir haben noch zwei Lieder auf der Playlist stehen. Ich habe auch noch zwei Fragen. Außerdem haben wir schon jeglichen Zeitrahmen gesprengt. Es wird gefühlt von Podcast zu Podcast schlimmer. Vorletztes Lied ist Love A mit Windmühlen. Auch da bin ich mir relativ sicher, wer sich diesen Podcast anhört, wird dieses Lied kennen. Wir haben schon so ein bisschen eigentlich darüber gesprochen, warum das auf der Playlist steht, aber Jörg und Love A sollen natürlich ja trotzdem nochmal ihre 30 weiteren Sekunden des Ruhms bekommen.
Ja, ein unfassbar guter Song, und für mich tatsächlich, ich weiß gar nicht, wann ist die Platte rausgekommen?
2013.
Ah, danke. Ich habe in der Zeit eigentlich so viel Englisch-Kram gehört, und ich hatte Love A tatsächlich gar nicht so auf dem Zettel, und irgendwie kam die Platte raus und ich habe diesen Song gehört und dachte mir, Wahnsinn. Krass, wie, also der erste Satz ist irgendwie schon Wahnsinn, der Riff, wie es dann aufgeht, ist wunderschön, und das war, also da bin ich wirklich, wirklich Fanboy, ein unfassbar, unfassbar schöner Titel. Also mehr kann ich dazu eigentlich gar nicht sagen.
Ja, kann ich nur beipflichten. Ich muss zu meiner Schande gestehen, dass ich sie bei dem Album, glaube ich, noch gar nicht kannte. Ich glaube, sie sind mir erst mit dem Album danach so richtig aufgefallen. Und dann dachte ich mir, da habe ich mir das Album davor eben angehört, das Album, über das wir gerade sprechen. Und da dachte ich mir nur, verdammt, da hast du irgendwie echt 2 Jahre gute Musik liegen lassen. Aber manchmal ist es halt so, weil Geschmack zumindest bei mir meandert auch so ein bisschen. Deswegen ist es, wie es ist. Rückblicken kann man es eh nicht mehr ändern. Wir hören rein in Love A mit Windmühlen, auf dem Album irgendwie 2013 bei eurem Label Rookie Records erschienen.
FaceTime mit Katrin, ich wünsch mir meine Faust in dein Gesicht. Du lebst in einer Welt, in der statt Inhalten nur Überschriften gibt. Du hast keine Ahnung, wofür mein Herz schlägt. Und dein Zeigefinger, lass lieber gleich zu Haus.
Musik macht Menschen unsterblich, aber hinter dem Glanz der Bühne beginnt die Dunkelheit. Machtmissbrauch, Gier, Lügen und Geschichten, die nie ans Licht kommen sollten.
And the shock news this morning is that ex-Beatle John Lennon has been shot dead in New York.
The singer Amy Winehouse has been found dead in her North London flat.
Tatort, Musik, Sex, Crime und Rock'n'Roll.
Hallo, ich bin Malte Asmus, und in Tatort Musik, Sex, Crime and Rock'n'Roll gehe ich solchen Geschichten nach. Wir erzählen von den wahren Skandalen der Musikindustrie, von Machtspielen hinter goldenen Schallplatten, von zerstörerischen Beziehungen, von Geld, das Karriere macht und Leben ruiniert. Von Amy Winehouse bis Kurt Cobain, von Betrug und Korruption bis zu Gewalt und Mord.
Shakur was shot 4 times after leaving the Mike Tyson boxing match in Las Vegas.
Wir rekonstruieren, was wirklich geschah und fragen, wer trägt eigentlich die Schuld, wenn Ruhm gefährlich wird? Tatort Musik, Sex, Crime and Rock'n'Roll. Wahre Skandale, echte Verbrechen, Geschichten über Ruhm, Rausch und den Preis dafür, alles zu wollen. Abonniert Tatort Musik am besten schon jetzt im Podcatcher eurer Wahl und folgt uns auch bei TikTok und Instagram. Alle Links findet ihr selbstverständlich in den Shownotes. Wir hören uns.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt der Musik findest du auf meinmusikpodcast.de.
Gerade eben haben wir ja schon ganz kurz über Rookie Records gesprochen. Die haben wir eigentlich nicht wirklich. Aber darüber möchte ich gerne noch sprechen mit Janis und Paul von Leto. Ihr habt direkt euer Premierenalbum, euer Debütalbum bei diesem doch nicht so ganz kleinen Label oder zumindest nicht ganz unbekannten Label innerhalb dieses Teils der Szene, in dem ihr euch bewegt, veröffentlicht. Wie kam es denn dazu?
Wir haben uns ganz, ganz normal beworben. Das war alles sehr, sehr romantisch. Wir haben eine Mail geschrieben, gesagt, wer wir sind. Haben ein Foto mitgeschickt.
Ein Motivationsschreiben.
Und dann haben die tatsächlich geantwortet. Das fanden wir damals schon krass, dass so ein Label antwortet und da keine automatisierte Antwort wiederkommt. Und dann weiß ich, dass Anne und Jürgen in Urlaub wollten. Irgendwie Asien oder irgendwie sowas. Oder weiter weg. Oder vielleicht vertue ich mich da auch. Ich glaube Thailand oder so. Oder irgendwie ja, sowas. Irgendwie so. Und die haben gesagt, für uns wäre es mega geil, wenn ihr dieses Jahr noch, also im Ende 2017 war das, ob ihr da ein Konzert spielen könnt. Und es war, glaube ich, Mitte November und wir so, jo, cool, so ohne Booking-Agentur jetzt losgehen in Hamburg, innerhalb von einem Monat ein Konzert spielen zu müssen, um die Weihnachtszeit, wo alle Läden einfach rappelvoll sind. Nee, und dann haben wir da aber noch was gefunden und dann haben wir ein Showcase gespielt, dann sind die gekommen und zugeguckt und der Laden war rappelvoll und das war ein super guter Abend und dann sind wir weiter im Gespräch geblieben und dann ist da dieser Deal daraus entstanden, dass die uns unter Vertrag nehmen und daraus ist auch eine Freundschaft entstanden. Ja, und dann war sehr, sehr schnell klar, dass Rookie auch das zweite Album mit uns machen und eventuell mal schauen, ob wir das Dritte auch bei denen machen dürfen.
Ja, nichts mit Romantik, aber nichtsdestotrotz für mich interessant. Einfach auch vor dem Hintergrund, dass man sich ja im Zweifelsfall, oder zumindest kenne ich das von anderen Bands, dass man sich da im Zweifelsfall auch entscheidet, erstes Album, bevor wir uns da irgendwie jetzt noch jemanden ans Bein binden, versuchen wir das einfach auch selber zu machen. War das für euch eine Option oder wieso seid ihr überhaupt auf Rookie Records zugegangen?
Also wir kannten Rookie Records durch andere Bands und für uns war das total renommiert, weil wir die Bands mit Pasco besonders, ne, Love A, Illegale Farben und so weiter, das fanden wir alles selbst gut und waren selbst auf diesen Konzerten und dadurch ist das dann ja schon irgendwie so eine Marke, die für irgendwas steht und auf jeden Fall schon mal die richtigen Bands mit den richtigen Werten vertritt. Und dann sitzen die auch noch in Hamburg, bringen Punkrock-Bands raus. Und ich glaube, wir haben uns auch nirgendwo anders beworben, Paul, oder?
Nee, Rookie war die erste Idee und wurde es dann auch tatsächlich.
Ja, und wir wollten einfach so ein bisschen Hilfe, weil wir das erste Album gut fanden. Und unser damaliger Produzent Uhlmann hat uns einfach gesagt, probiert es doch einfach mal. Das kann immer ein Multiplikator sein für einen und es ist cool, da auf Expertise so ein bisschen zurückzugreifen. Und die einen dabei helfen können, sowas rauszubringen. Ja, und das hat dann geklappt, da waren wir echt froh.
Ihr habt ja nicht erst mit Leto angefangen, Musik zu machen. Ihr wart vorher in anderen Bands aktiv. Jetzt habt ihr da auch den direkten Vergleich, wie es ist, so ein Label im Rücken zu haben. Wie wichtig ist es, Vitamin B in der Musikbranche nutzen zu können?
Sau wichtig. Also Ich glaube, es ist einfach eine andere Strahlkraft. Also sei es nun die Rezension, in der man besprochen wird. Ich glaube, als Band selber schafft, würde man das gar nicht schaffen, erst ab einer bestimmten Größe. Und ich weiß nicht, also allein Credibility, ne, also so doof es irgendwie klingt, also wie Rookie halt als Marke oder mit den Bands irgendwie als Marke oder als Label steht mit gewissen Werten, und wenn man ein Teil dieser Familie oder dieses Labels wird, ist das ja, weiß ich nicht, schon irgendwie ein Ritterschlag oder ein, keine Ahnung, ein Merkmal dafür, dass die Band ja irgendwie so scheiße nicht sein kann. Und das hat irgendwie Strahlkraft und man wird anders wahrgenommen, und man kennt vielleicht das Label oder kennt andere Bands, und dann weiß man auch, Mensch, die haben da rausgebracht, dann lass da mal reinhören. Ich glaube schon, dass das wichtig ist. Also ich glaube auch, dass es funktioniert, dass man es selber rausbringen kann, aber auch wenn die Möglichkeit mit den ganzen Streaming-Portalen ja besteht oder auch mit nicht so kommerziellen Streaming-Portalen wie jetzt Bandcamp oder sowas, ist es schon möglich, seine Musik zu verbreiten, aber ich glaube nie in diesem Ausmaß. Das kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass das funktioniert.
Das ist so ein bisschen die Schublade, von der wir vorhin gesprochen haben, die den Leuten zur Verfügung gestellt wird, finde ich.
Ja.
Wo man dann einfach reingreifen kann, wo man vorher in irgendeinem Aktenordner abgeheftet ist, wird es da einmal vorsortiert. Aber ich finde auch, dass es absolut cool ist, wenn Leute ihre eigene Musik rausbringen.
Auf jeden Fall, also keine Frage.
Ich finde, da hängt, also ein Label hat natürlich auch limitierende Momente, das ist ganz klar, aber Rookie eher nicht. Man muss sich einfach nur mit mehreren Leuten absprechen, was man will, und nicht einfach das machen. Für uns als Band ist es, glaube ich, genau das der Mehrwert bei Rookie, dass man nicht aus der Band kreativ entscheidet, sondern dass jemand sich mit dem Thema auseinandersetzt, der von oben auf die Band raufguckt. Und weil man es selbst so verkopft und würde, glaube ich, ganz viele Entscheidungen treffen, die überhaupt nicht publikumsrelevant sind, sondern bandrelevant sind. Und ja, ich glaube, das kann so ein Label richtig gut. Tief in die Band eintauchen und Prozesse steuern, die man als Band selbst so nicht erkennt.
Ja.
Wo fängt publikumsrelevant für dich an, um da mal noch kurz einzuhaken? Das kann ja verschiedene Aspekte haben. Also da soll ja auch Labels geben, die in gewisser Weise Einfluss auf den künstlerischen Schaffensprozess nehmen, weil sie sagen, wenn ihr mehr so klingt, verkauft ihr mehr das. Das ist ja auch publikumsrelevant, aber das ist doch nicht im Sinne des Künstlers.
Nee, also das ist, das Rookie würden sowas nie machen. Also das ist.
Nee, geht mir jetzt auch gar nicht direkt um euer Label. Hat mich mehr allgemein interessiert.
Dann wiederhole nochmal die Frage. Dann habe ich sie nicht richtig verstanden.
Mir ging es darum, weil du meintest, es gibt so ein Label kann besser Entscheidungen treffen, die vielleicht auch publikumsrelevant sind. Und mich hat einfach interessiert, was du mit publikumsrelevant genau meinst.
Genau, also sowas wie Single-Entscheidungen, sowas wie beim Artwork irgendwie noch mal drüber gucken, wo, wenn ich eins machen dürfte, das wäre komplett verkopft und so weiter. Also all das, wo noch mal, ja, wie andere Leute auf die Band gucken. Ich glaube, das ist einfach schwer für einen Künstler oder eine Künstlerin, das selbst zu erkennen. Und so eine Publikumsrelevanz, ich glaube, das ist doch das, was ein Label eigentlich ganz gut kann, durch irgendwie vorangegangene Plattenverkäufe, die zu wissen, was gut gegangen ist, was anderen oder was der Szene vielleicht auch ein bisschen gefällt, so ein bisschen Auge und Ohr der Szene zu sein und daraufhingehend das Produkt zu überprüfen. Ja, also publikumsrelevant, wo fängt das an? Ich glaube einfach, dass es im Endeffekt, wenn man bei einem Plattenlabel ist, immer noch um Verkäufe geht. So, das ist ganz klar. Darum drehen sich auch Deals. Es geht auch darum, wie oft das Album wieder jetzt verkauft wird. Und darüber spricht man. Und das sollte man schon im Auge haben. Also so ganz, ganz so tiefenromantisch ist es dann doch nicht. Und deshalb ist es für uns natürlich auch wiederum gut, wenn jemand anders drauf achtet, wie kann man das jetzt als böses Wort jetzt vermarkten, was die nicht machen, aber die haben einfach diesen Blick auf den Markt und ja, der hilft.
Ja, auch einfach Entscheidungen vielleicht hinsichtlich, in welcher Auflage wird das gepresst oder
Genau.
Einfach letztlich ein Stück weit natürlich auch kapitalistische Entscheidungen, die getroffen werden müssen und die, die nicht nur von der Bandkasse abhängen.
Auf jeden Fall.
Gut, dann habe ich tatsächlich hier nur noch eine einzige Frage auf meinem Zettel stehen. Und dann haben wir es nach auch nur knappen anderthalb Stunden schon geschafft. Und die letzte Frage, die hat mit eurem Bandnamen zu tun. Erstmal geisterte die ganze Zeit so durch meinen Kopf, wie wird man diese Band eigentlich aussprechen, bis ich das irgendwann ergoogelt habe. Und dann bin ich darüber aber auch darüber gestolpert, wo dieser Name zumindest in seinem Ursprung herkommt, es sei denn, ihr habt euch nach Jared Leto benannt. Wie kam es zu dem Bandnamen?
Janis, nach dir.
Okay. Also Paul hat vorhin schon mal erwähnt, dass wir vorher englischsprachige Musik gemacht haben. Ich spare dieses Thema aber gerne aus, weil also das war total geil für uns als Band. Wir kamen alle aus Punkrock- und Emo-Bands und wollten was komplett anderes machen und haben so einen relativ glatt gebügelten englischen Pop-Rock-Punk gemacht. Bandnamen sage ich jetzt mal nicht. Nein, ist, für uns als Band war das total cool, und aber irgendwann, also mein Englisch war auch so unfassbar schlecht, dass diese Band kein Bestehen hatte, aber wir vier uns gefunden hatten. Und dann brauchten wir einen neuen Bandnamen, weil wir deutschsprachige Musik dann gemacht haben und zurück so ein bisschen zu unseren Wurzeln gegangen sind. Und der vorherige Bandname hat was mit dem jetzigen Bandnamen zu tun, weil wir gesagt haben, wir sind jetzt ja keine neue Band, sondern wir machen nur einen neuen Anstrich sozusagen. Wir sind die gleichen Leute und machen aber andere Musik. Und in dem alten Bandnamen war was mit Apollo drin, und ich glaube, Apollo war die Tochter von Leto, und das kommt einfach aus der griechischen Mythologie, und wir wollten ein einzelnes Wort haben, und so kam das dann zustande. Irgendwie Schnapsidee mehr oder weniger, Leto. Ich glaube, Leto war die Mutter von Apollo.
Ja, ich glaube auch, irgendwie so war das.
Oder ich kann euch sagen, wie es war. Also, okay. Leto ist die Mutter von Apollo. Apollo ist übrigens männlich. Und ich musste in dem Moment super doll schmunzeln, als ich das gelesen habe, wie Leto und Apollo und alles zusammenhängt, als ich mich nochmal an eure Record-Release-Show erinnert habe. Denn der Vater von Apollo heißt Zeus.
Ja, das haben wir dann. Da mussten wir auch ein bisschen schmunzeln. Das ist uns natürlich auch direkt aufgefallen. Mir tatsächlich erst an dem Tag des Konzerts, und alle drei so, hä, natürlich, blickst du es nicht oder was?
Ja, fand ich auf jeden Fall.
Ja, fand ich irgendwie ganz witzig. Haben wir das auf jeden Fall noch geklärt, wo der Bandname herkommt, weil griechische Mythologie war jetzt nicht so der naheliegendste Fundus für Bandnamen, wobei man das vielleicht mal überprüfen sollte. Ich bin mir da gar nicht so sicher, ob viele Progressive-Rock-Bands nicht sich doch dort irgendwie bedienen.
Ja, wahrscheinlich. Wahrscheinlich.
Ja, es könnte sein.
Aber Paul, vielleicht im nächsten Leben nehmen wir dann doch deinen Band. Wie war das noch? Bei Anruf Kasimir oder bei Anruf Waldemar?
Ja, irgendwie sowas, keine Ahnung, ja.
Stimmt. Bei Anruf Waldemar. Machen wir
so. Da hätten wir auf jeden Fall nicht das Problem mit Jared Leto gehabt.
Oh Gott, ja. Eine Kackentscheidung. Aber
naja.
Hinterher ist man immer schlauer, und es ist nie zu spät für irgendein Seitenprojekt. Das hat nicht nur Jörg Mechenbier hinreichend aufgewiesen.
Ja, das stimmt.
Gut. Dann bedanke ich mich an dieser Stelle schon mal bei euch. Wir gehen natürlich nicht raus, ohne euer letztes Lied gehört zu haben. Das tanzt so ein ganz kleines bisschen aus der Reihe, habe ich den Eindruck. Disco Ensemble ist es mit Magic Recoveries. Wie ist es dazu gekommen?
Ja, eine meiner absolut wichtigsten Bands überhaupt. Die kommen aus Finnland, und die habe ich damals 2003, 2005 komplett aufgesaugt. Und die verbinden auch was wir auch verbinden, so eine Härte und teilweise von der Rhythmik auch sehr technisch zentriert, also so Math-Anteile, sage ich mal, die ich total geil fand. Also so ein Mischmasch aus Melodik, Härte und technischem Anspruch. Und das tröpfelt immer wieder durch und ist eigentlich bis heute eine meiner absoluten Lieblingsbands. Gibt's leider auch nicht mehr, aber muss man sich mal durch die Diskografie hören. Super gut.
Na, dann hören wir auf jeden Fall rein. Disco Ensemble, Magic Recoveries. So heißt auch das Album. 2008 kam es bei Full Steam Records raus. So klingt's. Flushers! Das war also Papa La Punk Nummer 6 mit Jannis und Paul von Leto. Aufgenommen haben wir das Ganze am 25.11.2020. Die angesprochenen Lieder findet ihr natürlich wie immer bei Spotify und bei YouTube in der Playlist. Und die ganzen angesprochenen Rezensionen, Bands und alles, was wir sonst so genamedropped haben, findet ihr natürlich wie immer in den Shownotes, also einfach mal im Podcatcher eurer Wahl oder hier auf meinmusikpodcast.de einfach reingucken, da ist dann alles verlinkt oder zumindest aufgelistet. Der nächste Podcast kommt auch schon im Dezember, dann ist die nächste Band zu Gast, die wiederum macht ein bisschen andere Musik als Leto, aber viel mehr verrate ich nicht. Bleibt also einfach dran, abonniert den Podcast im Podcatcher eurer Wahl oder bei iTunes, folgt dem Podcast auf Facebook, Twitter oder Instagram und lasst mich natürlich gerne wissen, wie ihr die aktuelle Folge fandet oder schickt mir auch gerne Vorschläge für zukünftige Gesprächspartner. Bis dahin, macht's gut.
Dir hat dieser Musikpodcast gefallen? Dann abonniere, bewerte und empfehle ihn weiter. meinmusikpodcast.de, Deutschlands erstes Musikpodcast-Portal. Von ABBA bis Zappa. Hast du selber einen Musikpodcast und willst ihn bei uns kostenlos hosten? Klicke einfach meinmusikpodcast.de/meine-podcasts. meinmusikpodcast.de, Deutschlands erstes Musikpodcast-Portal.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.